Games Podcast. Alexander Daschewski-Vogt.
Daniel Kuhn.
Alexander Kappan.
Es ist Wochenende und damit wieder Zeit für den Airway Games Podcast, den einzig wahren, den 15. um genau zu sein, wieder mit einer Dreier-Kombo, die sich zusammensetzt aus drei Spiele-Veteranen, könnte man so sagen. Da wäre zum einen der Daniel Puck zu meiner Rechten ganz außen, komisch wie wir hier sitzen.
Ja, und ich sitze in der Mitte und ich bin Alexander Kappan.
Genau, und ich bin Alexander Daschewski-Vogt und sitze am linken Spektrum der Seite sozusagen.
Ja, besser als linkes Rektum.
Genau.
Ja, deswegen würde ich euch empfehlen, hört euch den Podcast einfach mono an, dann fällt das nicht auf, wo wir sitzen.
Ja, wenn man es genau nimmt, ist der Podcast mono, aber das werden nur so ganz eingewiefte Menschen.
Danke,
Haben den eigentlichen 7.1, wollten wir den dann noch machen zur Feier des Tages, aber
hat nicht geklappt. Schon der 15. ist ja fast so alt wie du.
Nee, so wie deine momentane Freundin.
Ja, genau. Ja. Habe ich nichts gegen.
Ja, ich weiß. Also ich wurde via Facebook gerade heute gebeten oder geboten.
Gebuten.
Gebuten, den Daniel als die Pokerin zu bezeichnen.
Lustig, wurde ich auch. Weil das Gleiche. Nee, das ist eine gewisse Geschichte, weil dieser ach so lustige Mensch hat mir das auch geschrieben, meinte, du kannst deinen Spitznamen ja mal im Podcast verwenden. Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, hör mal, privat bin ich nicht so lustig, wie ich immer tue.
Und, privat gehe ich auch mal vorbei und schlag jemanden tot.
Ja, genau. Da war ich irgendwie so, keine Ahnung, im Boris-Modus gerade und meinte dann so, hier, geh mal zur Xbox-Pressestelle, nicht zu mir. Und dann...
du kennst aber nicht Steve Palmer.
Hat er scheinbar euch das Gleiche geschrieben, ja. Nein, finde ich natürlich super lustig, die Pokerin, ja.
Ist ja, ein ganz die Pukerin.
Ja. Ich finde es witzig, wenn man auf diesem Weg über Facebook Kontakt zu uns aufnimmt, dass wir immer noch potenzielle Farmville-Spieler da draußen und solange wir dieses Spiel noch nicht aufgegeben haben, was bald sein kann.
Wegen eurem scheiß Farmville-Aufruf kriege ich jetzt von jedem Idioten eine Freundschaftsanfrage
geschickt. Sei doch mal froh, ich meine, vorher sah es ja nur echt ein bisschen dürre aus bei deiner Freundschaft.
Ich hatte immer mehr Freunde als ihr.
So drei, so Hutpot, Werner Vogt.
Nee.
Und naja.
Schön, dass meine Familie auch namentlich anonym bleiben darf hier bei Area Games. So im Internet.
Mensch. Bei dem Rappern. Also. Der ist bei der. Das ist ja mein zweiter Name, von daher. Das ist
liegt
ja
noch so sexy irgendwie Kreditkarten und alle möglichen Geheimzahlen hier.
Gut,
noch
da habe ich das Problem
Internet.
Nicht.
Ja, genau.
Es ist eine besondere Ausgabe, man merkt es schon an der ausgelassenen Stimmung, die vielleicht auch an diesen lauter Feiglingflaschen liegen mag, die hier leer vor uns liegen.
Gemischt mit Bier und Wein.
Genau, aber es ist ja auch eine besondere Ausgabe, weil es ist quasi die Abschiedsvorstellung von Herrn Kollegen Kappan.
Genau.
Würde ich sagen, 2,5 Jahren, wenn es...
Nee, es sind schon 3 und fast 4.
Ah, die Freude ist groß.
Die Freude ist groß. Das wird ein Spaß.
Ist verflogen wie so ein schlechter Käse.
Du hast ja großes Lob, was du in den letzten 2 Jahren praktisch schon angedeutet hast, tagtäglich hast du perfektioniert, diese Arbeitslosenmentalität bei uns. Einfach dieses kein Bock auf Arbeit. Das hast du noch so.
Aber der Kappan ist ja nicht arbeitslos. Nee. Er verlässt uns ja auch nicht, weil wir zu wenig zahlen.
Das muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Wir haben zu viel gezahlt.
Ich bin ja so ein Mensch, genau. Ich wehre mich halt gegen diesen Kapitalismus. Und ich fand es halt nicht in Ordnung, dass ich halt viel mehr verdiene als jetzt ein Arzt zum Beispiel.
Ja, oder eine Putzfrau.
Die jetzt halt 20 Stunden in der OP sitzen, da Menschenleben retten. Ja, und ich sitze hier, schreibe ein paar News. Ja. Und verdienen mich dumm und dämlich.
Ich finde das auch immer komisch, weil also ich selber zum Beispiel als Chefredakteur habe nichts anderes zu tun, als dafür zu sorgen, dass Daniel sein Alkohol Insulin bekommt, damit er immer seine 40 News am Tag schreibt. Und dir beim Farmville-Spielen zuzugucken. Ja. Und am Ende bekomme ich einfach mehr Geld als die Bundeskanzlerin.
Und das ist einfach unfair.
Das ist,
und aus dem Grund habe ich mich halt entschlossen, wie gesagt, dass ich das halt erstmal...
Wir hatten uns ja auch darüber mit der Bundeskanzlerin auf ihrer Party da unterhalten, wo alle die ganzen... Chefs da, Finanzchefs dabei war.
Ja, also ich muss sagen, um das mal so, also genau, wir können das Geheimnis erlüften. Du verlässt uns ja quasi, weil du dein Studium beginnst.
Genau.
Du beginnst jetzt dein Studium der juristischen...
Genau, an der juristischen Fakultät in der FU Berlin. Also Leute, falls ihr irgendwie Leser seid...
Lite-Uni,
Verlegenheitsstudium. Nur nicht diese Fakultät.
Sei mal ehrlich.
Ja, na klar, hallo. Da studiere ich jetzt. Also da versuche ich dann doch noch irgendwie ein bisschen Regel Nummer 2 reinzubringen. Ist ganz gut, so was ich mir so angeguckt habe in meinem Studiengang, da sind ein paar potenzielle Kandidaten für eine Bildergalerie.
Freundschaftsweg.
Die ich halt, genau, da frage ich die dann halt, wollt ihr mit mal ein bisschen Farm spielen, dann gehe ich da mal ein bisschen farmen, die Kartoffeln.
Und wir wissen ja, da draußen gibt es eine Menge von Alexander Kappan-Fans, die jetzt sagen werden, Gott, werden die News etwa jetzt seriös, gibt es weniger Tittenbilder oder wer macht eigentlich die ganzen PC-Spiele-Tests von Dingern, die keiner haben
will? Und vor allem, wer übersetzt so beschissen englische Interviews?
Genau, und da werden wir natürlich sagen, so, es ist ja nicht so, dass dass du jetzt hier vollkommen raus bist. Du wirst ja bestimmt auch noch neben deinem Studium immer mal wieder Zeit haben für einen Gastauftritt im Podcast oder für einen Test.
Ich liebe diese üblichen Abschiedsphrasen, die man
genau so Floskeln.
Genau.
Ja. Wir bleiben in Kontakt. Genau, ruf mich nicht an, ich ruf dich an. Genau.
Wir bleiben Freunde.
Also. Genau. Nee, aber in dem Fall ist es ja ernst gemeint und ich denke mal, ihr werdet auch das in der Seite sehen, dass auch noch in Zukunft PC-Gurken von den Kollegen Kappa getestet werden.
Es ist ja immerhin unser stellvertretender Chefredakteur.
Außerdem warte ich noch
und dann nur weil ich zu faul war, das im Impressum zu ändern.
Also. Ja, danke, danke. Nee, den Titel gebe ich jetzt natürlich gerne an den Daniel ab.
Der weiß gar nicht, ob
die Auswahl fällt schwer.
Ja.
Stimmt, wir haben ja noch
entweder Daniel oder unsere Tischpflanze,
die wir haben. Nee, wir haben ja noch Tim Hoppmann, der ist ja noch 2 Tage länger hier als
genau.
ich. Ich würde sagen, der hat den auch noch verdient. Nee, also natürlich werde ich versuchen, noch so aktiv wie möglich dabei zu sein. Und ich werde auch diese kranke Atmosphäre werde ich vermissen. Also ich glaube nicht, dass es im Studium so witzig sein wird, dass wenn man irgendeinen Spruch macht, dass die Leute sich so darüber freuen, sondern da wirst du wahrscheinlich schief angeguckt und dann wirst du dann mit irgendeinem Paragraphen belegt und gesagt, raus.
Ja.
So in etwa.
Ja, wir weinen alle bei diesen Worten.
Ja,
Du hast ja wieder nicht zugehört. Nee, habe ich auch nicht. Nee, weil ich finde diesen Kontrast so schön, weil im echten Leben hat er uns verklagt wegen Mobbing, dass wir ihn hier rausgemobbt hätten.
Wie gesagt,
aber sexuelle wegen Mobbing
braucht man aber Zeugen. Ja, aber davon mal abgesehen, vielleicht ist es ja auch ein passender Augenblick, ich meine, wenn man sagt, 3,5 Jahre, fast 4 Jahre, nochmal vielleicht die Highlights-Revue passieren zu lassen.
Oh, jetzt.
Und das waren sie schon, die Highlights.
Also, die Highlights für mich waren natürlich als alter StarCraft-Fan die Ankündigung von StarCraft. Leider kann ich jetzt in meiner aktiven Redakteurskarriere, jedenfalls in der noch aktiveren, die ich ja jetzt bin, konnte ich leider das Spiel noch nicht testen, aber da könnt ihr sicher sein, dieses Spiel werde ich testen, also selbst wenn ich das Examen dafür irgendwie verschieben muss oder keine Ahnung was.
Ich dachte, irgendwelche Pro-Evolution-Zocker-Sachen wären irgendwie das Highlight.
Ja, aber das ist natürlich das, also ich meine jetzt das spielerische Highlight, so da habe ich mich natürlich selber, ich meine
Highlight,
ein Spiel, das nach
2 angekündigt
ja, nach 10 Jahren kam, hat man sich schon
darüber gefreut. Das ist doch gerade so eine redaktionsexklusive Sache, sowas
mitzubekommen. Nee, natürlich, die Highlights natürlich sind natürlich auch der Karneval mit Daniel.
Ja, das war
und
schön.
Und die PES-Events von Konami.
Sich auf den Weg gekotzt habe, während ich gesprochen habe.
Genau, und mir die Geschichten erzählt hast, also wo du schon überall drin warst mit deinem Lümmel.
Das war schon sehr interessant. Wo wir dabei sind, als wir Jade Raymond getroffen haben, das erste Mal.
Oh ja, das war ich sehr nervös und das hat man auch gemerkt, deswegen guckt euch dieses Video nochmal an.
Ist auch kein Witz, wir wurden anschließend von der Polizei verfolgt.
Ja. Der Grund warum ist jetzt, muss jetzt nicht weiter erörtert
werden. Mein Highlight war, wo auch deine, wir haben ja schon gesagt, Lieblingsfirma praktisch Blizzard angeteasert hat, dass eine ganz große Ankündigung kommt und tatsächlich, es wurde dann verkündet, vorher noch mit Countdown und allem drum und dran. Man wusste genau, wann das verkündet wird. Diablo 3 ist enthüllt worden.
Ja.
Und du hast eine riesen News noch geschrieben. Ach nee, war ja Wochenende, stimmt.
Das
hat Robert Buch damals gemacht.
Das war schon. Aber ich habe da auch mal eine Wochenende-News. Also ich habe einmal tatsächlich am Wochenende auch News geschrieben. Vielleicht werde ich das jetzt in Zukunft mehr eher machen, weil es mich einfach danach dürstet.
Ja, ist ja jeden Tag Wochenende. Du bist ja dann Student.
Das werden wir ja dann sehen.
Lieber also, oldschool.
In dem ich bin mal gespannt, ob ich tatsächlich irgendwie in dem Studium oder sowas oder in dieser Uni irgendjemanden finde, der uns tatsächlich auch liest. Also, da bin ich mal gespannt.
Tja, so ein scheiß intellektuellen Butzen.
Ich wette, in den Vorlesungen kommt immer so eine anonyme Stimme von denen, immer so, Kapi, Regel Nummer 2. Du weißt nicht, wer es ist, du wirst es nie erfahren.
Ja, naja. Ja, ich versuche dann die Profs mal zu überreden, dass die, dass die den Beamer, dass wir dann einfach mal eine Xbox anschließen und dann einfach mal eine Runde Gears of War zocken. Und dann darüber diskutieren, warum so ein Spiel indiziert wird und ob das überhaupt verfassungsrechtlich
überhaupt erlaubt ist. Große Zukunftsaussichten für dein Studium.
Also ich werde, also wenn ich Jurist werde, dann werde ich für alles klagen, dass wir all die
bunten Spiele spielen können. Also was du wirst, ist Spargelstecher oder Erdbeersammler.
Oder das wenigstens denke ich was, der Klug ist dabei.
Genau. Und am Ende wirst du doch noch erfolgreicher als wir, weil du den Guinness-Rekord im Bomberpflücken aufstellst.
Ja, aber in Farmville.
Aber ich hätte mir jetzt echt viel mehr Insider-Geschichten gewünscht, so nach Highlights. Guck mal, ich meine, fast 4 Jahre Airway Games Redaktion.
Ja, du hast mich ja jetzt auch einfach so gefragt.
3 Monate als Praktikant.
Wo du schon überall reingelunzt hast hier. Ja,
also ich meine,
das Cecil, Kaffee trinken und so Sachen. Erzähl doch mal,
wie. Ja, da gab es interessante Story. Nein, natürlich habe ich hier verdammt viel erlebt und wie gesagt, du hast mich jetzt auch ganz eiskalt erwischt. Es gab viele Highlights. Also ich meine, alleine schon der Anfang hier. Also ich meine, meine erste News, ja, die wurde tatsächlich auch sogar kommentiert. Ich kann mich noch dran erinnern, ich glaube, die erste News war über ein Steam-Update, dass man jetzt irgendwie...
Wo wir dir erstmal beibringen mussten, was Steam überhaupt ist.
Genau. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also Leute, wenn ihr euch bei Era Games bewerben wollt, ihr müsst jetzt nicht so unbedingt viel drauf haben.
Nee, halt, Moment.
Das hat sich geändert.
Das ist ja Quatsch.
Seit wir dich an der Backe hatten, hat sich das ja geändert.
Das ist ja die Lehre aus dem Fall.
Also ich habe hier verdammt viel gelernt, muss man schon sagen. Also ich habe ja mit Xbox und sowas, das hatte ich ja noch gar nicht so viel am Hut. Ich war eher so der PCler. Und dann habt ihr mich natürlich schon dafür begeistert und die erste Xbox, die ich ja von Daniel habe, muss ich ja ganz einfach mal sagen.
Ja. Vorher habe ich extra mit Sidolin sauber gemacht.
Genau.
Das ganze Sperma entfernt.
Ja, fand ich schade.
Aber, war nicht, aber nicht restlos.
Genau, ich wollte gerade sagen, in der Disk-Schublade war noch was drin.
Gut, war ja auch nicht nur von mir. Also, da ist ordentlich was zusammengekommen. Die ganzen Gangbang-Partys bei mir.
Genau, das ist dann bei der braune Ring of
Death. Ja, das ist Ring of Death.
Ring of Shit, ja. Egal. Ja, irgendwas Schlimmes muss ich noch sagen. Nee, natürlich. Also ich meine, ich habe schon, wie gesagt, dann hatte ich eine Wii auch bei mir zu Hause rumstehen. Also,
hast du nie damit gespielt?
Doch, habe ich tatsächlich. Und was haben wir noch? Der Umzug natürlich, ne, der Redaktion. Also,
genau, von Spandau in das
so verträumten Spandau. Viele Highlights. Dann war bin ich in der Welt nie rumgekommen und da war ich auf einmal in Paris. Ja? Dann hätte man mich fast nach New York geschickt, um das iPhone zu kaufen. Ja? Ja. Also das sind alles so eine Sachen, ist natürlich nicht, konnte ich natürlich deswegen nicht hinfahren, weil ich halt auf der Touristenliste halt bin.
Ja.
Das ist halt das Problem. Also, ich sehe halt so typisch so aus, halt wie so ein typischer Terrorist. Wer mich mal gesehen hat, also so ein 2-Meter-Typ, halt ultra krasser Schrank und naja.
Sieht so aus, als hätte er. Genau. Eine ganz kleine Waffe in der Tasche.
Und dann London. Also es ist, ich habe auf jeden Fall einen verdammt guten Einblick in diesen Beruf gewonnen. Und
wie, das nennst du Beruf?
Ja, und ich muss sagen,
Berufung.
Ich finde, am Anfang muss ich sagen, als ich so Leuten erzählt habe, was ich mache, war mir das so ein bisschen unangenehm. Das ging halt immer so, ja, ich schreibe halt über Spiele.
Ja. Was machst du? Ich bin der Pianist im Puff.
Genau. Ja.
Das wäre dann vielleicht besser gewesen. Ah. Nein, aber am Ende bin ich tatsächlich richtig stolz auch drauf gewesen, weil es ist tatsächlich was Einzigartiges und es ist halt was, jeder da draußen wünscht sich, glaube ich mal, oder jeder Junge zumindest, einfach mal dafür bezahlt zu werden, dass er über Spiele schreibt und dass er halt Spiele viel früher testen kann und dass er etwas schreiben kann und etwas schaffen kann.
Ja gut, viel was früher die Leute testen ist gut. Du kriegst ein Spiel und dann hast du immer 2 Wochen gebraucht. Da warst schon längst auf dem Markt.
Ja. Nee, und schreibst etwas und das interessiert die Leute auch und das, was du sagst, hat Gewicht und das wollen die Leute hören. Und das ist eine faszinierende Erfahrung und von daher würde ich sagen, die Leute, die diese Ambitionen haben, die sollten die auf keinen Fall fallen lassen, weil das ist wirklich eine spannende Sache und man kann wirklich dazu stehen, weil es ist nun mal, und das finde ich auch ganz gut, dass sich das so entwickelt hat, dass Spiele mittlerweile diesen Status als exzentrisches Hobby oder so verloren haben, sondern tatsächlich auch gesellschaftsfähig geworden sind. Und ich finde, da finde ich, haben wir wirklich mittlerweile eine richtig schöne Daseinsberechtigung.
Gerade bei Politikern, also das ist ja mit dem Amoklauf ist besser.
Das dauert ja noch, bis die das auch peilen. Aber ich sag mal, es kommt und ich finde, man muss sich für sein Hobby tatsächlich nicht schämen, erst recht nicht, wenn man das halt auch zum Beruf macht.
Genau, bei mir ist es ja quasi jetzt der umgekehrte Weg. Während man als Spieleredakteur meistens sein Hobby zum Beruf macht, machst du jetzt deinen Beruf wieder zum Hobby.
Das werde ich sehen. Ja, kann ja sein, dass ich nach 2 Semestern irgendwie sage, ne, ich habe keinen Bock mehr, ich komme zu
Eurer Games. Gut, dann sind die Türen natürlich von Zement hochgezogen.
Genau. Wir werden extra einen Sicherheitsmann einstellen, der extra aufpasst, dass du nicht kommst, der
ist
nur Andy. Auf dich getrimmt ist.
Andy.
Ja, genau.
Andy ist auch so ein Highlight.
Wir dürfen ja auch mal erwähnen, damals, wie du dich vorgestellt hast.
Daniel Pog, muss man sagen.
Hattest also, du verantworten letztendlich.
Genau, also ich kam quasi mit nichts in der Tasche, ja, kam ich zu Area Games und habe mich da halt beworben und wer empfängt mich? Daniel Pog, also ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe.
Also und von so einem 12-Jährigen.
Ja. Genau, bist. Genau, und dann sitzt er dann da und dann...
mit seiner Frauenstimme wieder.
Ja. Genau, und dann so, sagen Sie mal, damals hat er eine noch höhere Stimme gehabt, das geht ja gar nicht.
Ja, genau.
Das
war ja noch vor der ich war auch dünner, ich hatte meine Wampe noch nicht.
Genau,
mittlerweile. Wampenpubertät noch nicht überschritten.
Und hat mich halt tatsächlich ein Vorstellungsgespräch gemacht, so mit mir, so im Stile von: Hast du schon mal was von Richard Garriott gehört oder sowas?
Ja.
Und,
das waren Fragen, die ich Peter Molyneux geschrieben hatte.
Ja, Peter stimmt. Molyneux, genau.
Jetzt ich also, aufgeschrieben.
Das sollte seriös wirken und das hat auch Spaß gemacht. Ich hatte dich ja als allererstes am Telefon. Ja,
wir hatten telefoniert, genau.
Und
wir hatten damals eine Anzeige aufgegeben im Tipp.
Im Tipp.
Wir hatten ihn angezeigt, Euro. Weil er Tipp-Produkte geklaut hat im Supermarkt.
Nein, in der Berliner Zeitung den Tipp in der Praktikantenbörse. Also und da hattest du dich dann telefonisch gemeldet. Und ich meine, was natürlich bei Kollege Kappan schon damals am Telefon auffiel, ist halt diese enorm präsente Stimme. Deswegen dachte man natürlich, da kommt ein wahnsinnig gereifter, distinguierter Mensch auf einen zu.
Und dann kam ich.
Dann kamst du. Also. Du hast gezeigt, dass hinter so einer tiefen männlichen Stimme aus so
einem Spaß.
So ein kleiner Prinz Harry.
Um es mal mit Nintendos Worten zu sagen, ein Spaß hat.
Ja, genau.
Und Fehler, das habt ihr euch eingebrockt, aber ihr habt ja auch dann ein gutes Herz gehabt, habt mich dann...
Ja. Das war, wie sagt der Zahnarzt, wenn einer so ganz schlimme Zähne hat, dann müssen wir sanieren. Genau so war es auch bei dir.
Ja, es ist gelungen, ihr habt mich jetzt resozialisiert in diese große, weite Welt geschickt und ich blicke auf jeden Fall natürlich wehmütig auf diese Zeit natürlich zurück, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt in Anführungsstrichen was Vernünftiges machen soll.
Später ist es mit Area Games so wie mit dem Sozialismus, weil also früher war dann immer alles besser.
Ja, das glaube ich auch.
Nee, nee. In deinem Porsche sitzt dann da so als
Anwalt. Nee, das glaube ich kaum. Anwalt. Also ich glaube, das ist so eine Zeit, auf die blicke ich ganz stolz zurück und die werde ich auch jedem erzählen, der es wissen will.
Vor allem Area Games, hallo, also du kannst von jedem Spielemagazin erzählen, was du da gemacht
genau.
hast.
Genau.
Du wirst nicht halb so viel Scheiße irgendwo so genau. in deinem Keller liegen haben.
Ich glaube schon, dass natürlich viele Redaktionen oder viele Seiten von sich behaupten, dass sie die Beste sind. Aber ich sage das jetzt auch tatsächlich als jemand, der jetzt halt auch geht. Und glaubt mir, ich glaube, es gibt keine Spieleredaktion auf dieser Welt, höchstens vielleicht noch bei den Amerikanern oder bei den Angry Video Game Nerd oder sowas.
Oder bei Kotaku.
Oder bei Kotaku,
alles von uns.
Wo so viel kranker Scheiß passiert in der Redaktion. Also das könnt ihr euch vorstellen. Und das ist natürlich schön, wenn man halt sich so kreativ ausleben kann und tatsächlich den Scheiß, den man halt selber denkt, auch tatsächlich auch schreiben kann. Und ich finde es auch natürlich toll, auch von euch, Leser und Hörer, dass ihr den halt auch akzeptiert und beziehungsweise ihn auch schätzt. Und da merkt man halt, man ist halt nicht ganz allein mit seinen kranken Gedanken und da steckt auf jeden Fall viel
also Kreativität. Leute, die Scheiße zu schätzen wissen, die sind bei uns genau
ja, du weißt ja, was ich meine mit den Anführungsstrichen Scheiße. Ich meine, wenn du jetzt, es gibt ja immer diese Leute, die kennen wir noch aus der Schule, die sagen, darüber macht man keine Witze.
Ja, ja,
die aber, hat man immer geliebt.
Die kennen uns nicht.
Aber man hätte so vorgehaltene Hand trotzdem drüber lachen.
Ja, lachen die würden gerne. Gelacht, ja. Ja, die würden gerne darüber lachen. Aber ja. Und das ist das Schöne, die Leserschaft von Area Games, die ist so schön krank. Ich hoffe, ihr fühlt euch nicht beleidigt dadurch. Aber ja. Das ist ein Anerkenntnis krank.
Genau.
Und das ist mir halt so lieb, weil mit solchen Leuten, weißt du, das ist so, wenn so ein Schiff untergeht oder keine Ahnung was, dann möchte ich mit solchen Leuten an Bord sein und so noch, genau, so, weißt du, noch so richtig schöne Sauffeier oder keine Ahnung was, wir gehen dann richtig unter. Ja,
also das sind Leute, die gehen zum Onanieren nicht in den Schrank.
Genau. Da, und du würdest sogar mithelfen.
Ja. Ja? Also, auf dem untergehenden Schiff, wohlgemerkt. Also muss schon eine extrem
Situation. Und ich glaube, ich würde auch tatsächlich zu keiner anderen Redaktion gehen, egal
kannst du jetzt wie viel auch nicht Geld. Die Reputation ist
genau. Am Arsch. Also ich glaube, Area Games ist schon in Deutschland auf jeden Fall was ziemlich Einzigartiges. Das sage ich jetzt, wie gesagt, nicht, um einfach nur zu werben oder keine Ahnung was, sondern das ist tatsächlich so, hier wird krank groß geschrieben. Aber wir kommen vom Thema ab, denn
genau,
du hast da was Schönes in der Hand und das ist nicht etwas von mir.
Das ist quasi die Überleitung zu der eigentlichen ersten Rubrik, die wir ja immer haben, nämlich die News der Woche. Ihr könnt das ja mal hören.
Wenn er sterben würde.
Ja, das ist nicht etwa ein Dinosaurier oder so, sondern das ist eine nette Karte, die wir bekommen haben von der PR-Agentur, die Microsoft betreut. Edelmann heißt das ganze Team. Und die haben uns eine Karte geschickt, die, wenn man aufmacht, dieses lustige Renngeräusch macht und sozusagen Vorfreude schaffen soll für Forza Motorsport 3.
Eine sadistische Karte.
Ja, was bald kommen soll. Statt dass die Pappnasen uns einfach einen Lieber-Code schicken und das Spiel endlich her, so wie alle Amerikaner das schon seit langer Zeit haben, denn die... Wie ihr bestimmt gemerkt habt, sind diese Woche ja schon die ganzen US-Tests von Forza Motorsport 3 online gegangen. Nein, wir haben keine Debug-Version. Wir warten noch auf die Retail und wir bekommen halt so als richtig fiesen, höhnischen Kommentar eben so eine, hier, guckt mal Leute, das könntet ihr hören, wenn ihr jetzt schon Forza 3 spielen könntet.
Es sieht aus von außen, als wenn das Spiel da drin wäre. Als wenn das so eine Spielehülle wäre, die so ein bisschen aufwendiger designt ist. Und da steht hier auch sogar drauf, Ladies and Gentlemen, please start your engines.
Ja, ja.
Und dann macht man es auf und dann ist einfach gar nichts drin.
Das sie spielen mit den Gefühlen, aber warum wir das Ganze sagen, ist, weil natürlich auch bei den Top-News der vergangenen 7 Tage fast immer Forza 3 die Rolle gespielt hat. Ich zitiere nur mal ein paar Überschriften bei den Top-News. Forza 3 vs. Gran Turismo 5, Grafik direkt Vergleich.
Der Klassiker.
So, Forza 3 sieht wirklich besser aus als Forza 2. Turn 10. Wir haben mehr zu bieten als Gran Turismo 5. Forza 3, nun wirklich alle Fahrzeuge gelistet. Und so geht das irgendwie weiter. Also von 20 Top-News der letzten Woche waren mindestens die Hälfte zu Forza.
Und natürlich gekonnt und die andere Hälfte quasi zu Gran Turismo 5.
Also, es ist ja jetzt nicht nur seit der Woche so gewesen. Wir haben es seit Ankündigung praktisch, dass das wirklich der News-Renner ist. Das hat Halo und Gears of War und alles abgelöst, die ja jetzt natürlich schon ihre ganzen Spiele raus haben.
Die Deutschen sind halt immer noch die Autoverrückten.
Das stimmt, genau.
Ja, und es sind natürlich aber auch zwei Flagship-Titles. Jetzt muss man natürlich schon dazu sagen, dass es eben nicht nur Rennspielmanier ist, die da mit reinspielt, sondern eben auch, weil es halt so die Vorzeigetitel für beide Konsolen sind.
Es sind immer so ein bisschen Stellvertreterkrieger dieser beiden Spiele, weil im Grunde sind sie natürlich so mit die besten Pferde, die sozusagen Microsoft und Sony ins Rennen schicken. Das sind quasi die stellvertretenden Gladiatoren in der Arena, die so ein bisschen antreten müssen. Auf einer anderen Schiene ist es vielleicht eben der Kampf eben Halo gegen früher Killzone. Ja. Jetzt sagt Sony ja selber mittlerweile, wir machen Halo Uncharted.
Ja,
das ist vielleicht ein bisschen realistischer. und jetzt eben, also früher gab es ja auch noch, Microsoft hat das ja auch mal auf anderen Feldern versucht, also ich denke mal, so wie Blinks. Blinks war ja immer so die Attacke gegen Mario und Sonic und heute müsste man, glaube ich, bei Wikipedia nachgucken, was überhaupt Blinks war.
Aber das Lustige ist, dass du erwähnst, weil Sonic hat seitdem ja auch einige Scheißspiele so zu verantworten gehabt, aber trotzdem ist es immer noch eine Kultfigur.
Sie ist fast unkaputtbar.
Blinks ist irgendwie so...
Ja. Ja. Und die Spiele waren ja nicht mal so scheiße.
Nee, das stimmt,
es gab,
genau.
Es gab ja zwei, aber ich meine, zum einen war sie natürlich auch ultra hässlich. Ich meine, ja. Sie sah ja aus wie diese Uhren, die an der Wand hängen, so diese Katzenuhren.
Diese jüdischen Tic-Tac-Dinger da.
Genau, ja.
Die
ja.
sind ja wirklich aus dem jüdischen
Bereich. Und naja, also genau. Aber wie gesagt, wir waren bei
Forza.
Forza sieht gut aus.
Ja. Und das Lustige ist ja, wir haben ja heute eine News gehabt, dass Microsoft gesagt hat, also für dieser Phil Spencer, es ist super wichtig, gute AAA-Exklusivtitel auf seiner Konsole zu haben. Man sollte sie aber auch rausbringen. Und dann hat es noch so einen Hinweis auf Forza und Gran Turismo gegeben. Und es ist ja echt verblüffend. Wir reden immer von diesem Duell, aber de facto, wir wissen noch gar nicht, wann Gran Turismo 5 rauskommen wird. Irgendwann, vielleicht Anfang 2010, wer weiß es.
Wir haben gesagt März.
Und zwischen dem vierten Teil und dem immer noch nicht erschienenen fünften Teil sind jetzt tatsächlich schon alle drei Forsas fast rausgekommen und sind alle geil gewesen. Also da wundert man sich echt. Also das Gran Turismo 5 muss eigentlich besser werden als alle drei Forsas zusammen, weil es ja gleiche Entwicklungszeit hat.
Das dann auch einfach wirtschaftlich betrachtet, Forsa natürlich viel profitabler einfach ist. Also ich meine, drei Titel verkaufen.
Kann ja nicht so teuer sein.
Deswegen, also das ist irgendwie, ich weiß nicht, was die Jungs da machen, ganz ehrlich.
Nur haben natürlich die Gran Turismo-Teile auch immer viel, viel mehr Stück verkauft als die Forsa-Reihe. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Gran Turismo 4 auf der PlayStation 2 oder so hat bestimmt ungefähr die 3-4-fachen Verkäufe eines Forza Motorsport 2 gehabt, weil halt einfach auch die PlayStation 2 viel verbreiteter waren.
Ja, das war ja mal das Zugang. Kam ja auch dann noch früher, oder? Eigentlich?
Ja, ich glaube ja, Gran Turismo 4 kam vor Forza Motorsport 2.
Genau.
Weil es ja noch ein Forza Motorsport 2 war ja schon einer der Launch-Titel. Oder
Fast 360.
Nee, nicht Launch-Titel, genau, kam ja später. Launch-Titel war ja Project Gotham Racing 3, dann kam Forza Motorsport 2, was eben viele gesagt haben, wäre nur ein Forza Motorsport 1.5. Aber ich denke mal, wenn man sich die amerikanischen Tests anguckt, dann gibt das eine ungefähre Richtung vor, dass Forza Motorsport 3 wohl so schlecht nicht ist und in Sachen Umfang und sonst was da wirklich einiges zu bieten hat.
Eben.
Ansonsten hatten wir natürlich noch die PSP Go. Und das kann der Daniel vielleicht mal erzählen, weil das ja eine Story war, die so ein bisschen missverstanden worden ist. Es ging nämlich darum, dass man diese versprochenen, geschenkten Titel nicht unbedingt so leicht auf die PSP Go bekommen konnte, wie man wollte. Ja,
genau, das hat mir ein User geschickt, den Hinweis, und zwar international in den Sony-Foren haben sich unzählige Leute beschwert, dass sie halt es gab ja dieses Programm, wenn man eine PSP schon mal hatte vorher, altes Modell, und man tut da nur UMD rein und lässt sie dann irgendwie übers Internet erfassen,
PSN, genau.
Dann kriegt man als Belohnung dafür, dass man sich jetzt die PSP Go geholt hat, obwohl man schon eine vorher hatte, kriegt man dann irgendwie drei Spiele, die man sich runterladen kann umsonst. Und das sind dann auch so Echo Chrome und solche interessanteren Titel halt, die dabei sind.
Ja, interessant ist dahingestellt.
Ja, das sind sind mehrere Spiele, die man sich da irgendwie aussuchen kann.
Wie gesagt, und auch da kann man wieder ganz einfach sagen, da sind in dieser Auswahl sind ein paar fiese Spiele dabei, da sind nämlich irgendwelche alten PS1-Titel dabei, die sozusagen neu nur 6,99 oder so kosten. Das ist alles Schrott, auch sowas wie Echo Chrome kriegt man viel günstiger, aber es sind natürlich auch ein paar gute Spiele dabei, sowas wie Killzone Liberation oder Ratchet & Clank Size Matters.
Und ich glaube auch das, dieses andere Ego-Shooter-Spiel, Resistance.
Ja. Resistance, genau.
Also
genau.
Aber es ist halt, die Geschichte ist jetzt eigentlich, dass einige Leute sich halt dachten, ich will aber auf meiner PSP schon mal spielen, ich habe mir die ja gerade neu geholt und will sie mal erleben, deswegen lade ich das jetzt über die PlayStation 3 runter, was ja geht, und übertrage das dann im Nachhinein auf die PSP. Was man ja auch schon vorher immer machen konnte mit Download-Sachen. Und da aber diese Goodies, die man da umsonst bekommt, wirklich nur an ein bestimmtes Gerät gebunden sind, lassen die sich dann nachher nicht mehr auf der PSP spielen, wenn man sie auf der PlayStation 3 runtergeladen hat. Und das wissen die Leute nicht. Und deswegen nehmen sie halt dieses Feature in Anspruch, das auf der großen Konsole runterzuladen, und können sie dann auf der PSP nicht benutzen.
Das ist ärgerlich.
Und Sony hat da bis jetzt auch eigentlich noch nichts irgendwie an Abhilfe verschafft oder vielleicht mal Aufklärung gegeben den Leuten, damit sie schon vorab Bescheid wissen. Eine andere Sache, die da noch mit einhergeht, ist, dass diese Restriktion ja auch bedeutet, wenn deine PSP Go defekt ist und du sie umtauschen musst, und das ist bei uns in den Comments auch jemandem passiert, kannst du deine kostenlosen Premium-Geschenkspiele da auf der neuen PSP halt nicht mehr benutzen, weil das ja wieder ein anderes Gerät ist.
Ja, und jetzt gibt es immer ein paar wenige, die sagen, das ist ja sowieso eine absurde Sache, denn man weiß ja, dass man sich die direkt auf die PSP Go runterlädt. Und das finde ich halt immer, ist ein bisschen unfair, weil man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass jeder zu Hause ein WLAN hat und oder ein WLAN-Router oder so. Denn bei manchen stehen ja einfach noch auf die gute alte Kabelverbindung, weil die natürlich auch noch Vorteile hat, weil sie manchmal vielleicht im Ping immer noch Zehntelsekunde schneller ist oder so. Deswegen gibt es vielleicht viele Leute, die ihre PS3 schön zu Hause im LAN angeschlossen haben, und die stellt sich die Frage nicht, ob sie es mit der PSP dann per WLAN runterladen, sondern die müssen es dann mit der PS3 runterladen und stellen dann fest, dass das irgendwie eine Sackgasse ist.
Ich meine ja auch, das sind ja die Sony-Foren, und wer sich da wirklich so intensiv rumtreibt, und es sind ja viele Leute, die sich da über diesen Fehler beklagt haben, dann ist man schon irgendwo so ein bisschen so ein Crack und kennt sich aus. Und wenn selbst diese Leute halt dieses Problem haben, dann ist es ganz egal, ob der Fehler jetzt vermeidbar war oder nicht. Das zeigt einfach, dass da einfach eine Hürde ist, die nur schwer ist zu nehmen.
Ja, gut gesagt.
Dann empfiehlst du dann die PlayStation Gü.
Ja, das war ja, du spielst jetzt auf dieses chinesische Modell genau. Oder was? Ja, das kam heute ja. Da die Chinesen, die sind ganz fix wie immer. Die haben jetzt schon ihr, ich glaube, das heißt PXP 2000. Das ist eine 1:1 Kopie der PlayStation, der PSP Go, bloß halt in billig. Und ich weiß nicht, die Spezifikationen klingen nach einem billigen Mobile Organizer Gerät, wo man aber dann noch einen eingebauten Super Nintendo Emulator und sowas drin hat. Kostet nur $89. Sieht aber auch nach Billigplastik aus.
Ja, die Chinesen sind ja dann mal ins Große. Da gab es ja auch wie schon die PlayStation 4 oder
ja, genau, die Winner. Das ist so eine Wii-Fälschung.
Ja, ja. Geil. Also, das sind auch meine Lieblings.
Es gab ja auch sowas, das sah aus wie eine Mischung aus Wii, 360 und PlayStation. Wo irgendwie so alles drin war.
Denn das Coole war ja immer, dass wenn man diese großen Plastikverpackungen aufgeschraubt hat, dass da drin immer irgendwie so ein Chip war, der war irgendwie so groß wie so ein Nagelfinger.
Ja.
So ein Gameboy-Chip halt. Und,
genau.
Und der dann so für die ganzen, wo dann drei fest installierte Spiele drauf waren. Und naja.
Gut, das neue Ding hat angeblich auch irgendwie so Windows-Betriebssystem drauf und solche Sachen. Ja, und wie gesagt, zahlreiche ROM-Emulatoren für diese ganzen alten Gameboy- und Super Nintendo-Sachen. Ja, da hat wahrscheinlich einer irgendwie alle Technik, die es so gibt, die billig ist, die man so besorgen konnte, einfach so reingepackt und so
alte Casio-Taschenrechner aufgeschraubt und die Teile raus.
Also wenn Kick heute ein Handheld produzieren würde, es würde wahrscheinlich so
aussehen. Verona Pot würde da bewerben.
Genau, ja. Ja, da sieht man mal die arme Verona. Dann gab es natürlich viel hin und her mit der PC-Version von Modern Warfare 2. Erst gab es die Meldung rum, die PC-Version kommt 2 Wochen später. Da haben wir uns natürlich ein bisschen mit Schadenfreude auf die PC-User gestürzt und gesagt, haha, das habt ihr fiesen Raubkopier-Ärscher davon, dass ihr jetzt alle Spiele später bekommt. Ist ja in vielen Fällen auch richtig, wie zum Beispiel im Fall von Assassin's Creed 2. Allerdings soll es bei Modern Warfare wohl anscheinend nicht richtig sein, denn wie sich irgendwie jetzt heute und gestern herausgestellt hat, kommt die PC-Version doch wieder parallel zur Xbox 360-Version, auch am 10.11.
Das ist aber lustig, weil ich habe, ich glaube, sogar gestern Abend noch im Facebook von Robert Bowling, das ist ja der Infinity Ward Community Manager, der ganz bekannt ist, der macht dieses 402-Blog, genau, wo es immer echt die neuesten Sachen über Modern Warfare gibt. Und der hat halt geschrieben, dass er bis gestern selbst noch nicht wusste, was jetzt überhaupt der Stand der Dinge ist mit der PC-Version und was da überhaupt jetzt der Fall ist. Gut, nun meint er auch irgendwie, er wäre im Urlaub gewesen, aber da scheint es irgendwie selbst intern bei Infinity Ward irgendwie Konfusion zu geben.
Na, wahrscheinlich haben die so gesehen, okay, vielleicht ist das Echo dann doch ein bisschen zu heftig von der Userschaft. Jetzt hau mal das Spiel vielleicht doch noch 10 Tage eher dann doch wieder raus. Also ich kann mir schon vorstellen, wie gesagt, bei Assassin's Creed oder so hattest du dasselbe Problem gehabt und dass sie da halt einfach warten wollten.
Bei Assassin's Creed sind es allerdings ein paar Monate und das war ja wie bei Red Faction oder Batman oder so, wo auch die PC-Version immer später kam. Ich denke mal,
ich glaube ja, das war so
2 Wochen im November wartest, mein Gott.
Es gab ja jetzt dieses große Call of Duty Event, wo sie ganz viele Journalisten, ich glaube aus Milliarden waren das, die haben da das
bis auf uns.
Den Multiplayer-Modus, ja, wir hatten keine Zeit,
ja,
wir haben abgesagt,
ja,
den Multiplayer-Modus anspielen konnten.
Uns gab es ja gerade Flatrate-Wochen im Puff.
Ja, stimmt, genau, in dem, der von uns betrieben wird, ja. Nee, da sind natürlich ganz viele Infos rausgekommen, die man so am Rande bei Gesprächen aufgeschnappt hat. Und ich hatte halt irgendwie die Vermutung, dass Infinity Ward die Überlegung hatte, es zu verschieben und sich selbst noch nicht sicher waren. Und ein paar Journalisten das dann schon in Gesprächen erfahren haben und dann irgendwie rausgetragen haben. Weil ich glaube, die Quelle dieser Meldung ist nie
bekannt. Die ist nie bekannt. Das war von Electronic.
Genau.
Die haben das rausgemacht zuerst, haben gesagt, so, ja, aber bis jetzt auch nichts offiziell.
Das wird voll, aber das ist auch wieder typisch, weil wir erfahren ja auch immer in so kleinen Gesprächen mal immer wieder so kleine Infos oder Sachen, die noch nicht bekannt sind. Aber sowas publisht man dann einfach nicht nach draußen. Und ich habe den Eindruck, es gibt so ein paar große
Blogs. Außer in seinem Podcast.
Ja, außer in seinem Podcast, genau, weil da keine Zuhörer sind. Genau. So. Aber es gibt so ein paar, besonders im Blogbereich, richtig bekannte Teile, die scheinen das immer zu machen. Also die sind ständig irgendwas, was sie in einem Gespräch erfahren haben, so am Rausposaunen. Und da wundere ich mich auch, dass sie dann auch trotzdem immer wieder was verraten bekommen.
Tja, manchmal will man das vielleicht auch gezielt zu verraten, weil man sich dann sicher fühlt und weiß, dass man als Quelle nicht angegeben wird. Und das kann ja manchmal ganz interessant
sein. Aber wir hatten ja noch eine andere Modern Warfare 2 News.
Genau, nämlich das
Activision. Den hohen Preis verteidigt.
Genau.
Der Preis ist heiß. Activision sagt, und ich meine, da bist du ja auch Befürworter, und das ist ja auch im Endeffekt so, wenn die Leute das bezahlen, dann können wir das auch so anbieten. Denn der Call of Duty Modern Warfare 2 gibt es ja in Großbritannien zum Beispiel. Ich weiß noch nicht, ob der deutsche Preis schon bekannt ist.
Die Nachfrage regelt das Angebot.
Kostet 55 Pfund.
Da gibt's jetzt ein normales Spiel kostet so rund 35 bis
genau, 39. Genau, also so ein FIFA 2010 kostet da jetzt gerade 34 Pfund.
Ja.
Also das ist jetzt schon ein Unterschied von 20 Pfund. Das ist also bei uns, der Kurs ist ja mittlerweile ein bisschen beschissener. Also die ganzen Puffgänger Doppelgänger in London, die sollten jetzt wieder zurück nach Deutschland kommen.
Doppelgänger wie wir.
Genau. Das heißt, es sind, also für uns wären das, glaube ich, auch also knapp, weiß nicht, 70, 60
Euro. Der Kurs geht immer noch. Du jetzt als Student musst ja,
der ist immer noch 1 zu 1,2 oder so.
Ja, ja, 1 zu, ja. Auf jeden Fall haben sie halt gesagt, ja, Leute, es ist ein geiles Spiel, guckt euch das mal an. Und vor allem, sie argumentieren halt auch mit dem Multiplayer zum Beispiel. Also sie sagen halt so, schaut euch an, wie viel Zeit man mit diesem Spiel verbringt, und dann schaut euch an, wie viel Zeit man mit Spiel Y verbringt, was man halt in 3 oder 4 Stunden durchspielt. Zum Beispiel sowas wie das PS3-Spiel mit dieser rothaarigen Schlampe.
Heavenly Sword, genau. Dass du wieder so eine Frau als Schlampe bezeichnest, weißt du, das wird ja so mir immer nachgesagt.
Ja, ich habe das ja deswegen nur gesagt, weil ihr das nur so dann erkannt hättet. Hätte ich gesagt, diese rothaarige Dame...
Du genießt da jetzt schon die Narrenfreiheit, genau. Heute seinen letzten Tag habenden Menschen.
Und da haben sie halt gesagt, dann schaut euch das einfach, wie gesagt, mal an, und da ist es dann. Und die Leute sehen das ja auch selber so, dass sie würden es halt auch bezahlen, hat er gesagt. Also so in Umfragen haben sie gesagt, okay, die Leute sehen auch, das Spiel ist es auch wert.
Plus,
weil man halt eben noch diesen Multiplayer-Modus hat.
Plus muss man ja sagen, dass der Trend in den letzten Jahren immer dahin ging, dass Spiele relativ schnell auch günstiger überall zu haben waren. Und wieso sagt man sich da nicht einfach, gut, wenn es eh nach ein paar Wochen schon wieder jeder Händler für 10, 20 Euro weniger anbietet, dann mache ich es doch einfach direkt am Anfang ganz teuer.
Ja, außerdem, wie gesagt, das ist ein ganz einfaches Spiel. Man weiß, dass dieser Titel zu den meisten nachgefragten Titeln des Jahres gehört. Wenn ich also irgendwo mal ein bisschen mehr Kohle scheffeln möchte, dann mit dem. Zum anderen, es gab ja die Überlegung von Activision, ob man den Mehrspielerbereich nicht vielleicht sogar kostenpflichtig macht. Ob man das so in Richtung wie World of Warcraft macht, dass man da eine monatliche Abo-Gebühr oder sowas zahlen muss, um den Mehrspielerbereich zu
zahlen. Das wäre aber keine kluge Idee gewesen.
Da muss man eigentlich sagen, ja, Glück gehabt, wir zahlen nur einfach einmal mehr bei dem Spiel. Und da muss man sagen, es ist nicht schön, für irgendwas mehr zu bezahlen. Auf der anderen Seite, das Prinzip macht Apple seit Jahren. Man zahlt immer für ein Apple-Produkt mehr als für alle anderen,
ja, aber weil die Nachfrage ist immer so
hoch ist.
Aber das ist ja so, ich meine, Activision ist ja jetzt nicht, hat ja jetzt nicht nur,
nein,
ist
aber
ja,
wenn, ja nicht aber, jedes aber Spiel auch so. Apple nutzt quasi sozusagen diese hohe Nachfrage nach den Produkten aus, um Preise durchzusetzen, die nicht unbedingt der Leistung
entsprechen. Auf der anderen Seite natürlich haben sie dadurch eigentlich erstmal ihren Ruf quasi tatsächlich erstmal, daher rührt der Ruf eigentlich, weil ich meine, wenn du dir mal anguckst, so der iPod zum Beispiel. Der iPod ist natürlich ein stylisches Produkt gewesen, aber als man dann damals zum ersten Mal von gehört hat, da dachte man immer so, das ist so das Star-Produkt, weil das Ding so saumäßig teuer war. Das ist so $600 oder so. Und das hat alleine schon, deswegen war das so interessant, in Anführungsstrichen, dass es so teuer war. Zwar erschwinglich, aber verdammt teuer für so ein Ding, wo du jetzt halt so
vielleicht das ist der Snob-Effekt. Je größer man den Preis
hat, desto... Genau, das ist jetzt natürlich, und ich finde, dieser Snob-Effekt, der greift ja bei Activision überhaupt nicht. Ich verstehe den Ansatz dieser Denkweise, aber ich finde ihn nicht in Ordnung.
Weil halt eben auch keiner abspringen wird. Und das Lustige ist ja, dass nicht nur Activision das jetzt macht, sondern
Square Enix
in Japan sagt, so, wir wissen, dass die Leute vermutlich Organe spenden würden für Final Fantasy 13. Also probieren wir mal aus, ob das Ding nicht auch für 100 Euro umgerechnet
wird. Das ist ja kein Problem, den Preis zu senken, wenn es nicht klappt.
Und ja, was eben. Aber eh nicht und du passieren hast, muss.
Wie gesagt, du hast ja auch... Ich finde aber trotzdem die Argumentation, die du gerade genannt hast, Herr Kappan, die von Activision Blizzard kam, mit dem, dass sie auch sehr viel Umfang und alles bieten. Ich habe schon länger das Gefühl, dass richtig gute Spiele, mit denen ich auch wirklich viel Zeit verbringe tatsächlich, dass die sich echt unter Wert verkaufen. Also wenn ich wirklich ein Spiel habe, was grandios ist, was auch technisch toll ist.
Nehmen wir zum Beispiel Fallout 3, mit dem du
zum Beispiel, viel Zeit also für mich, also so viel Zeit, wie ich damit und so viel Qualität mir das auch geboten hat, habe ich jetzt als Kunde das höchst positive Gefühl, viel mehr für mein Geld bekommen zu haben,
als ich eigentlich bezahlt habe. Ja, aber das Problem ist, das weißt du vorher nicht, ne? Also ich meine, du wusstest vor Fallout
3 nicht. Und das Problem ist eigentlich, dass es viel zu viele Spiele gibt, die das nicht wert sind, die trotzdem diesen Einheitspreis auch benutzen.
Genau.
Das ist, glaube ich, eher das Problem.
Ja, aber ich finde, also ich meine, man muss nur mal sagen, also ich glaube, es gibt ja eine gewisse Rechnung, die man im Kopf machen kann, wie man jetzt quasi ein Spiel, ich meine, dieser Preis von 40 bis 60 Euro, diese Spanne, die ist ja irgendwie entstanden. Da hast du Produktionskosten, bla 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 bla, und dann sagst du, okay, ein Spiel kostet, also du hast ja nicht ein Spiel, das auf einmal 200 Euro kostet, oder das wirst du hoffentlich so schnell nicht haben. Das heißt also, an sich kann man jetzt schon sagen, es gibt so einen gewissen Umfangsspanne auch. Also finde ich jetzt nicht, dass man jetzt sagen kann, so auf einmal, jetzt muss es einfach noch teurer werden. Und ich glaube jetzt nicht, ganz ehrlich, Call of Duty, das sieht richtig geil aus, aber ich glaube nicht, dass es vom Production Value oder vom Preis her so teuer war, zum Beispiel wie in Uncharted 2.
Ja, ich glaube, das oder ist vielleicht wie schon, Final Fantasy. Das glaube ich wie nicht. Teuer, wie zum Beispiel wie in GTA 4, was mit seinen 100 Millionen Dollar eben formuliert wird, noch das teuerste Spiel nach Shenmue 2 ist, was jemals auf den Markt gekommen ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, der, im Grunde, der Käufer hat es ja in der Hand. Der Käufer kann sagen, ist mir zu teuer, kaufe ich nicht. Dann wird Activision sehen, oh scheiße, das kaufen nicht genug Leute. Aber das ist es eben. Genau diese Rechnung wird es ihm nicht geben, sondern es werden alle das holen, weil es gibt einfach Spiele, die sind derart stark nachgefragt, auch im Vorfeld, dass da die Vernunft ausschaltet. Und ich sage dir, das wäre genauso, als ob Blizzard sagen würde, wir bieten jetzt StarCraft 2 an, aber in 3 verschiedenen Spielen, die ihr kaufen müsst. Okay, schluckig. Und das Battle.net übrigens kostet jetzt 5 Euro im Monat. Okay, schluckig. Weil das einfach, da wird dann nicht gefragt, ob du das machst oder so. Du bist so überzeugt im Vorfeld von dem Produkt, dass du da diesen Preis zahlst. Natürlich, wenn jetzt natürlich wäre jetzt eine Verdoppelung des Preises. So, wir verlangen jetzt 120 Euro. Das ist Schwachsinn. Aber das sind ja auch so eine, sagen wir mal, so eine kleine Preissteigerung jetzt für Deutsche, die nicht wirklich wehtun. Also ob du jetzt 60 Euro für deinen Call of Duty zahlst oder 65 Euro, keiner wird die Kaufentscheidung an 5 Euro fallen, scheitern lassen. Aber in der Summe wird natürlich Activision sich dann über einen kleinen Geldregen freuen.
Und sie dürfen es ja auch nicht zu teuer machen, weil dann diese Zielgruppe der Schüler und noch nicht Berufstätigen wegfällt, die sie ja vorher doch schon hatten, auch wenn sie sich in Deutschland natürlich diese Spiele nicht kaufen dürfen, aber die ja trotzdem irgendwie da ist, international. Und aber wir reden ja auch eigentlich eher davon, von Leuten, die sich das Spiel sofort holen wollen. Ja. Und es ist ja kein Geheimnis, dass wirklich jedes Spiel nach einem Jahr oder so schon für 10, 15 Euro zu haben ist. Und die Leute, die sagen...
Außer Call of Duty 4, das ist bis heute... Gibt es immer noch 40 50 Euro, oder so.
Das ist reduziert ein bisschen
auf 93. Wie lange das hat das gedauert? Es gibt
auch eine Game of the Year Edition und so.
Ja, aber das ist halt verdammt lang gedauert. Das ist eines der preisstabilsten
Spiele. Aber Moment,
das wird irgendwann eine Währung sein.
Preis, aber du hast es eigentlich bei jedem Händler schon viel günstiger bekommen.
Ja, ich habe es komischerweise kaum gesehen. Also ich meine, ich habe jetzt tatsächlich bei Amazon oder sowas geguckt, aber ich habe es so bei Mediamarkt oder keine Ahnung was, habe ich das immer für solide 50 Euro oder sowas gesehen oder 40.
Na, Mediamarkt oder Saturn sind ja eh die Apotheken im Internet.
Ja, klar. Also das ist schon... Komischerweise halt nur bei diesem Spiel. Bei jedem anderen Spiel gebe ich dir recht.
Das ist faszinierend. Was jeder, der sich über den Preis aufregt, muss halt wirklich sagen, ist er wirklich, also will er es wirklich unbedingt haben? Also ist er sozusagen jemand, der sich darauf freut? Weil jeder, der sich darauf freut, wird dann einfach sagen, ich beiße in den sauren Apfel und gebe das ein bisschen mehr aus, weil wie gesagt, der Unterschied zu gering ist, um zu sagen, deswegen verzichte ich jetzt darauf, das zum Launch zu spielen.
Also ich glaube, was das Problem ist, das, was einen am meisten ärgert, ist wahrscheinlich diese offensichtliche Spielerei mit der Sucht nach diesem Spiel. Man ärgert sich, dass man dieses Spiel so sehr will,
dann müsste man sich über sich selber ärgern.
Genau,
das ist es ja. Darüber ärgerst, wenn du halt kokainabhängig bist und sagst so, das ist aber blöd, dass jetzt so ein Drogendealer in Kolumbien so viel Asche verdient
damit, dann hol ich es mir als Raubkopie, die dieses Denken haben. Für die ist diese Alternative, das Spiel nicht zu kriegen, gar nicht gibt, sondern die dann sagen, das haben sie sich jetzt selbst eingebrockt, dass ich mir das jetzt
brauche. Ja, gut, die hätten es aber auch nicht für 5 Euro weniger gekauft, sondern die hätten immer die Raubkopie bevorzugt.
Wahrscheinlich, weil
es kostenlos ist.
Ja. Nee, also wie gesagt, ich glaube, das
0 Euro ist immer günstiger als
Aber die wird trotzdem geben die das dann als Anlass nehmen, zu sagen, so, aber das ist aber gerechtfertigt. Um das
für sich zu rechtfertigen.
Wenn die das so teuer machen, dann kopiere ich mir das.
Also ich verstehe es halt aber nicht. Also, die Problematik ist einfach, dass du ein Spiel hast, das vielleicht geil wird, das wissen wir jetzt alles noch nicht. Ja. Ich meine, klar, das sieht jetzt alles super inszeniert. Das im Endeffekt haben wir einen Shooter, das muss man einfach nochmal dazu sagen. Und wir haben einen Multiplayer, der wahrscheinlich super toll ist, aber das Prinzip hast du eigentlich und in einem Battlefield 2, was immer noch ein grandioses ist, und das finde ich weit besser als in Call of Duty 4, weil es einfach viel mehr Tiefgang hat oder so. Im Endeffekt, du hast jetzt nicht viel mehr, als jetzt eigentlich jeder andere Shooter dir bietet, aber es wird quasi mit etwas gehaushaltet oder argumentiert.
Du zahlst ja auch nicht viel mehr, du zahlst ja ein paar Euro mehr.
Ja, aber das Geile ist einfach, dass sie so sagen, so, du hast einen viel höheren Umfang gegenüber anderen Spielen, der nicht viel höher ist. Ich meine, die Hauptkampagne wird wahrscheinlich wieder 4-5 Stunden gehen oder sowas.
Naja, nee, ich glaube schon mehr. Also das haben wir ja auch schon gesehen. Ich meine, allein dieser Shadow Ops, dieser Modus, wo man halt diese 23 Mini-Aufgaben hat, wo man immer so...
Spec Ops,
genau.
Ja.
Allein sowas ist schon... Also ich glaube, die schnüren da wirklich ein sehr dickes Paket. Und ich denke mal, das ist eigentlich eine Diskussion, über die kann man stundenlang führen und so, aber es ist halt einfach müßig, weil wenn es dich stört, dann kauf's nicht. Und dann, wenn das alle so machen, dann, wie gesagt,
die Argumentation die Preise, ist halt, dann sollen sie sagen, Tipp auf Tisch, wir wollen Kohle machen.
Ja, natürlich, aber sie verstecken ja die Aussage auch nicht so sehr. Also natürlich muss man das irgendwie rechtfertigen, aber das ist genauso wie mit den Konsolen. Die PlayStation 3 hat am Anfang 599 Euro gekostet und Sony wurde berühmt mit seinem Zitat, wenn die Leute sich das nicht leisten können, dann sollen sie mehr arbeiten. Und da hat der Markt dann gesagt so, nee Sony, das ist uns zu teuer und wir wollen das nicht ausgeben. Und jetzt kostet sie 299 und jetzt ist ein Erfolg. Und genauso kann der Markt das immer regeln, aber halt mit so einer kleinen Mini-Preiserhöhung. Und genauso kann ich dir sagen, wenn StarCraft, irgendwie, wenn ein normales PC-Spiel 39,99 kostet und Blizzard sagt jetzt aber für StarCraft 2 wollen wir 49 haben, ja. 10 Euro mehr, dann bist du der Letzte, der sagt so irgendwie, stopp, ich warte, bis das 10 Euro weniger kostet.
Klar. Und vergleich mal Battlefield 1943 zum Runterladen, was auch ein super Spiel war und wo ich das Geld gern bezahlt habe. Das hat irgendwie 3 Maps und eine Map zum Freischalten, so eine Fun-Map, ja. Ist zwar ein super Spiel, aber hat halt eben eigentlich nur 3 Maps. Und das hat auch $20 gekostet. Kostet es immer noch. Und wenn du das jetzt mal vergleichst mit das Call of Duty, die eigentlich einen viel, viel größeren Umfang haben wird, das ist ja schon bekannt, dass es viel mehr Maps als das haben wird. $20 und das, die Spanne, die ist ja dann doch ziemlich weit zu Call of Duty.
Ja. Naja, ist ja auch egal. Genau. Ich wehre mich ja gerne gegen Halbtitel. Wahrscheinlich bin ich dem Spiel deswegen nicht so unbedingt aufgeschlossen. Ich werde es wahrscheinlich auch irgendwann mal spielen. Schauen wir mal. Aber was haben wir denn noch abseits von Forza und Gran Turismo und Call of Duty? Gibt es eigentlich nichts mehr so richtig, ne?
Nee.
Ja, wir haben noch...
PSP Go hatten wir auch schon.
Also und eine Frau, die strippt, hatten wir auch noch.
Also ja, das ist auch schön. Das vorstellt. Und der Hayashi-san von...
da muss man nochmal deine News hervorheben. Daniel hat ja wieder ein bisschen überinterpretiert, aber hast du auch schön gemacht.
Das war ja lustig, dass es gab ja noch dieses zweite Video, wo ich den O-Ton praktisch habe laufen lassen, wo der Übersetzer wirklich gesagt hat, every man loves tits, spread the message to your readers. Und das hatte ich ja sogar geschafft, bei dieser N4G-Seite, die immer News aus aller Welt sammelt, nach ganz oben zu bringen, diese Titten-News. Und die hat da wirklich Milliarden User auf unsere Seite gebracht.
Also das zeigt einfach, Era Games ist auch mittlerweile
bereit, international
aber auch langsam.
Dann war sich
wir gehen auch bei der
Börse. Dann war sich natürlich Dani auch nicht schade genug, sozusagen die Kapphahnsche Methode der verwirrenden Überschriften zu nutzen und zu sagen, dass Ryu Hayabusa.
Ryu Hayabusa, du meinst, redest jetzt von Shenmue.
Dass der wieder zurückkommt, wo natürlich jedem Shenmue-Fan sofort der Schlüpper feucht wird.
Ja. Ist mir auch geworden. Ich muss mich nämlich verteidigen. Die Pressemeldung von Sega. Also es geht eigentlich darum, dass dieser Ryo aus Shenmue, sag ich immer.
Ich sag Shenmue. Ja.
Dass der, gut, dass ich damals im O-Ton gespielt habe und weiß, wie es heißt.
Ja.
Das ist, der wird halt in Sonic und Sega All-Star Racing wird er mitfahren in diesem Mario Kart-Klon für Arme, wie es aussieht. Und nein, wird natürlich ein Wahnsinnsspiel. Und der wird als Charakter drin sein. Und dann haben sie in der Pressemeldung auch geschrieben, die Rückkehr von Ryo aus Shenmue. Und da dachte ich auch erst wirklich, dass sie doch jetzt einen neuen Teil bringen. Und weil ich mich dann so geärgert habe über Sega, habe ich gesagt, dieses Ärgernis möchte ich weitergeben. Und ich werde es einfach dann genauso
auch in unseren News... Ich finde, die sollten einfach den Hauptcharakter aus Yakuza 4 sollten die einfach in den Ryo umwandeln.
Ja.
Und dann hast du einfach einen Shenmue-Müse.
Ja. Zumindest ein geradliniges Shenmue.
Das cool war, dass die...
du kannst ja nicht Gabelstapler fahren in Yakuza.
Aber in dem Sega und Sonic All-Star Racing, da ist es nämlich die Spezialfunktion, dass man mit dem Gabelstapler Leute angreifen kann. Ja. Aber ein User hat ja wirklich so ganz hässlich geantwortet. Der meinte dann irgendwie so, ich weiß nicht... Zieh dir deinen Schwanz durch den Arsch und verbinde den mit deinem Magen und der ist richtig abgegangen und hat da seine Gewaltfantasien irgendwie an mir auslassen wollen.
Was wegen dieser News.
Ja, tatsächlich.
Der
Schwanz durch den
Arsch. Ja, das war jetzt ein bisschen eine übertriebene, eine Übertreibungsformulierung.
Das ist ja auch die Poker.
Also ähnlich hat es geschrieben. Ja, jetzt, das wollten wir lassen. Also ich habe extra dem Typ da zurückgeschrieben, dass wir diesen Begriff hier nicht einführen.
Ach, das ist die Pokerin ist jetzt empfindlich.
Ja.
Genau. Oder Pukerin, also müsst ihr halt gucken.
Ja. Wir würden das gerne phonetisch nochmal bekommen, damit wir auch sicher sind, dass wir es richtig aussprechen.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber das war's mit dem Newsblog, oder?
Würde ich auch sagen. Kommen wir nochmal zum Spiele- und Testblog.
Oha. Ich habe nichts. Habe ich was getestet?
Nein. Analfisting hast du doch gestern getestet, hast du mir erzählt.
Das stimmt. Du hast ja auf alle Fälle viele Spiele mitgenommen zum Testen. Ob du
das stimmt. Spiel,
das weiß ich nicht. Du hast auf alle Fälle das Star Wars Republic Command. Nee, irgendwie,
wie heißt
das?
Ja, Clone Commandos. Clone-Kacke. Stimmt, das kommt
dann noch. Irgendwie in 4 Wochen der Test wieder.
Gucken wir mal. Aber mit juristischem Untertitel. Also.
Da war irgendein komisches Dinosaurier am Reich der Giganten.
Ja, für den
du meintest, das sieht so aus wie Pokémon.
Nee. Das war von der Aufmachung her ein bisschen wie. Nee, auch nicht wie Dragon Ball, sondern, wie heißt das Kartenspiel hier?
Yu-Gi-Oh!
Genau, danke.
Okay.
Jetzt habe ich dich. Genau, die Tests kommen noch. Aber du hast viel gezockt. Du hast eifrig gezockt.
Ja, aber ich habe nur ein Spiel gezockt und das habe ich schon getestet. Und das ist natürlich ein bisschen witzig, weil die Tatsache, dass ich es noch so lange gezockt habe, konterkariert quasi so ein bisschen meine Wertung. Aber ich will die Karten auf den Tisch legen. Ich habe noch eine ziemlich lange und ziemlich viel Risen gespielt und ich habe es ja in meinem Test auch geschrieben, ich bin halt auch ein Gothic-Fanboy und ich spiele es auch gerne und ich habe jetzt glaube ich schon wieder 30 Stunden investiert und es macht mir irgendwie auch Spaß, obwohl ich immer wieder sehe, dass die Grafik irgendwie fast eine Zumutung ist. Ich stehe immer mal wieder, das ist so ungläubig, ich stehe immer wieder vor irgendwelchen Wänden oder so und bei der Xbox 360 Version und reibe mir die Augen und denke mir so, das ist so verdammt dreist, dass die mit sowas durchkommen, mit irgendwelchen Texturen, die so aus zwei Sachen bestehen, das total billig aussieht und so. Aber das Gameplay ist halt wirklich unkaputtbar und es ist genau die Stimmung, die ich hatte eben beim Gothic 1 oder Gothic 2 in fast demselben Grafikgewand von Gothic 3, ohne halt die ganzen Abstürze und sowas. Und das macht halt irgendwie auch wieder Spaß. Aber im Grunde, man kann es den Leuten nicht durchgehen lassen, dass sie eben quasi eine Technik verwenden, die eben 5 Jahre alt ist. Und in meinem Test, wo ich der Xbox-Version eine 6 von 10 und der PC-Version eine 7 von 10 gegeben habe, bin ich natürlich auch stark kritisiert worden. Dazu möchte ich eins sagen, der internationale Durchschnitt, also nicht der internationale, der nationale Durchschnitt der Wertungen für Risen ist natürlich viel höher. In Deutschland ist das Spiel bei den meisten Magazinen viel, viel besser bewertet worden.
International, im letzten Podcast das Thema.
Genau, international ist es allerdings bei nur wenigen Magazinen bis jetzt, und ich prognostiziere, je mehr Leute das testen von außen, die Gothic-Reihe nicht kennen.
Die nicht die Deutschlandbrille aufhaben.
Ja, genau, naja, die Deutschlandbrille musst du gar nicht aufhaben, aber wenn du halt wirklich nicht diese positiven Vergangenheitserinnerungen hast, dann funktioniert das einfach nicht so, weil du dann einfach nur die Technik siehst. Dann siehst du einfach nur sozusagen die Hülle des Buches und
die schreckt etwas quasi so, wenn X-Blades so quasi so der x-te Nachfolger einer Reihe gewesen wäre, dann hätten wahrscheinlich die Fans gesagt, geiles Spiel, aber ich selber habe halt nur die Technik gesehen, ne?
Ja, oder wenn du jetzt sagen würdest, ja. es gibt jetzt Venetica. Es gibt jetzt Deus Ex 3 und Deus Ex 3 basiert auf der Engine von Deus Ex 2 und erzählt dieselbe Geschichte nochmal mit derselben Grafik und ändert nur so ein bisschen so die Handlungsordnung. Und
hatte drauf. Deus Ex 2 nicht so viele Fans, also das
fand ich auch gut.
Also, ja, das, okay, ja, ja. Das war ganz okay, das Spiel, aber es ist jetzt nicht so, dass es so krasse Fans wie bei Gothic gibt.
Ja, also von Gothic 3 hatte jetzt auch nicht so viele Fans, das waren so eher, weiß ich nicht so, das war ja so eine Hassliebe zwischen Käufern und Verkäufern, mit dem, also oder Entwicklern, das am Ende ja quasi nur durch einen Community-Patch gerettet worden ist. Tja, aber es fällt wirklich manchmal schwer, so ein Spiel richtig zu testen, weil der Spielspaß ist zwar vorhanden, aber er ist halt in einem wirklich hässlichen Endline versteckt und andere Publisher, und da haben wir halt wieder das Problem, man muss eine Relation herstellen in den Wertungen. Man muss ja abstufen können. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, so ein Risen macht mir super Spaß und ich gebe dem eine 8 von 10 oder eine 9 von 10, weil es so ein turbogeiles Spiel ist, und ich habe dann so Spiele, die total viel Spaß machen, wie meinetwegen Uncharted 2, dazu allerdings aussehen wie ein Spiel aus der Zukunft, ja, weil sie grafisch so extrem brillant sind und jede sozusagen Minifaser des Heldens animieren und jede Bewegung extra machen, während Risen irgendwie zwei Animationsfasern,
die Laufanimationen
noch springen. Oder du hast halt so einen Titel wie das bei dem, was ich gespielt habe, Ninja Gaiden Sigma 2, wo du sagst, die Grafik ist jetzt nur gut, aber ist vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen veraltet, aber das Gameplay, das ist eben fast perfektioniert für dieses Genre. Und das hast du eben bei Gothic auch nicht, dass du sagen würdest, so, das ist aber jetzt so ein Rollenspiel so fast in Perfektion. Das ist ja da auch nicht
gegeben. Eben, genau, es ist eben, es war bei Gothic 2 schon sehr gut, aber nicht perfekt. Und es ist jetzt immer noch nicht so, aber aus irgendeinem Grund, und ich glaube, das Geheimnis ist einfach, dass Piranha Bytes es verstanden hat, diesen Weg vom Würstchen zum Helden einfach so gut darzustellen. Das ist in vielen Spielen nicht unbedingt so. Zum Beispiel bei den ganzen Bethesda-Spielen, ob das jetzt Fallout oder Oblivion ist, man hat das Gefühl, man ist am Anfang schon ziemlich stark und man kann am Anfang schon ziemlich gut austeilen. Und im Laufe des Spiels hat man zwar bessere Waffen und so, aber die Gegner werden meistens auch ein bisschen härter und so. Ja. Man hat nicht so diesen krassen Gefühl dieser Überlegenheit.
Gothic ist auch, halt so, du bist halt immer Opfer.
Am Anfang. Ja,
also du musst halt wegrennen.
Am Anfang musst du halt wirklich die Wildschweine und sowas eher meiden und ausweichen. Und
du weißt bei Bethesda immer schon, dass du irgendwie so der eine Auserwählte bist, der die ganze Welt so kontrolliert und alles entscheiden wird. Das weißt du immer schon.
Ja. Also, und ich denke mal, das ist vielleicht das ein bisschen das Geheimnis, dass eben die Piranha-Bytes-Leute eben wirklich diesen Weg immer sehr gut darstellen können und dass sie halt immer eine glaubwürdige Spielwelt schaffen mit wirklich wieder auch witzigen Dialogen und so, wo man immer das Gefühl hat, die Leute antworten jetzt in einer Art und Weise, wie man eben selber auch antworten würde. Also da muss man schon manchmal schmunzeln, was der namenlose Held dann da eben so immer als Antworten gibt, weil das sind halt so Sachen, die passen halt immer so gut. Also er bezieht sich ja bei Risen sogar manchmal so ein bisschen so selbstironisch, so wenn dann natürlich Typ sagt irgendwie, ja, ich habe hier das Item, aber du musst mir dann vorher erstmal was besorgen. Dann sagt er so, ach so, klar, und soll ich dann vielleicht dein Wohnzimmer auch noch putzen oder ja. so? Oder wenn er halt weiß, dass er überlegen ist, dann irgendwie, du, vielleicht hau ich einfach jetzt eine aufs Maul und hol's mir einfach so und lass mal jetzt weiterfahren. Also das sind alles so Sachen, die das kann Piranha Bytes halt auch, dass dieses nicht wie eine künstliche Welt aussieht, also aussehen tut es schon wie eine künstliche Welt, aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich halt immer an wie eine halbwegs plausible Welt und das sind halt Stärken, die sie halt leider schon seit 10 Jahren kultivieren ja. und im Grunde, gerade für den nächsten Titel, müsste halt wirklich mein technischer Sprung bestehen.
Weil also die Crysis Engine.
Weil ich glaube nicht, dass sie können ja sich das gar nicht leisten, so eine Spiele auf Dauer zu machen, nur für den deutschen Markt. Sie müssen halt auch international vermarktbare Spiele haben und das funktioniert nur, wenn sie technisch gleichziehen.
Man hat ja schon im Vorfeld gemerkt, dass es international gar keine so Vorabberichterstattung um Risen gab. Ja. Also ich glaube, in Amerika kennen viele Leute das Spiel gar nicht, wissen gar nicht, dass das überhaupt jetzt rausgekommen ist oder rauskommt. Und da hat man halt auch schon gesehen, dass diese Vorabbegeisterung überhaupt nicht da war, die man halt hätte erzeugen können, wenn man allein schon eine bessere Grafik gehabt hätte.
Ja, ganz genau. Und das war eben das, was man auch mit der Wertung zum Ausdruck bringen könnte, dass auch das Potenzial einfach nicht ausgeschöpft worden ist. Es macht zwar wieder Spaß und ist alles wieder gut, aber es hätte auch alles in einer zeitgemäßen Grafik mit zeitgemäßer Steuerung und zeitgemäßen Bildschirmelementen sein können. Und sozusagen die ganzen Chancen, die nicht genutzt werden wurden, die mussten halt in die Wertung mit einfließen.
Aber es ist jetzt auch wieder lustig, dass wir so negativ praktisch über eine 7 von 10 jetzt auf dem Computer, da hat es ja eine 7 ja. von 10 bekommen, sprechen müssen, weil die meisten User das eben... Also die sich beschwert haben, auch als negative Wertung empfinden. Aber es ist ja eigentlich ja. eine gute Wertung. Und wir müssen jetzt eigentlich immer nur argumentieren, warum es keine 8 geworden ist. Und es fällt dann immer weiter unter den Tisch, dass wir auch im Positiven dafür argumentieren können, dass es noch eine 7 gekriegt hat.
Und eigentlich ja, also das ist halt irgendwie, das ist ein Kampf, den wir vermutlich auch jetzt in die nächsten Monate und so immer wieder weiterführen werden. Ist halt eben
leider ohne dich.
der Kampf für ein Wertungssystem, was eben halt wirklich die Skala so ein bisschen ausschöpft und was sich halt nicht nur im Bereich von 81-89% abspielt, sondern eben was eben auch helfen soll, Spiele einzuordnen, dass du eben wirklich weißt, so wenn du ein begrenztes Budget hast, eben wofür gibst du jetzt deine 50 ja. Euro aus, dass du dir sicher bist, du kannst jetzt auch wirklich dir das beste Spiel kaufen und nicht irgendwie eins, wo du irgendwelche Kompromisse machen musst.
Genau, aber da passt natürlich ganz schön rein in Wertung, denn du hast ja einem Spiel eine 9 von 10 gegeben, nämlich deinem schönen Ninja Gaiden.
Sigma 2. Ja, ich habe es eben mal kurz schon angeschnitten. Ich bin mit der Erwartung wirklich an dieses Spiel gegangen. Ich habe es ja vorab auch schon sehen können und spielen können, dass es eigentlich nur eine bisschen grafisch ein bisschen aufgebesserte Version von der Xbox ist, von dem Ninja Gaiden 2 auf der Xbox, mit weniger Blut. Sie haben ja Brutalität rausgenommen und vielleicht dem einen oder anderen extra Bossgegner. Und entsprechend hatte ich mich auch schon fast auf eine 8 von 10 Wertung festgelegt. Dann dachte ich mir, gut, morgen willst du den Test rausbringen, dann spielst du es jetzt nochmal so ein bisschen weiter, als du es vorher schon gespielt hast. Ja, ich bin die ganze Nacht hängen geblieben.
Danach auf eBay reingestellt.
Weil man könnte nach 8,5 Stunden wirklich diesen Trugschluss haben, dass sich eigentlich fast nichts geändert hat. Aber dann hat mich halt wieder dieses Fieber gepackt. Ninja Gaiden ist für mich nach wie vor, das war auch schon der zweite Teil auf der Xbox, Genre-Referenz. Also so flüssig, animationstechnisch abgerundet und einfach... Ja, mit einer perfekten Steuerung gibt's nirgendwo sonst dieses Hack-and-Slay-Action-Arcade-Erlebnis. Das hat nur Ninja Gaiden. Und dazu sieht es auch noch stylisch aus, einfach mit einem Ninja rumzulaufen. Das ist eigentlich schon ein cooler Charakter an sich.
Man kann auch mit einer Frau rumlaufen.
Ja, und das ist auch eine Ninja-Frau. Denn so, das verbindet sich einfach so. Und die haben es halt geschafft, mit diesem Kampfsystem was zu erschaffen. Wenn du ein Freund dieses Genres bist, dann hast du da die Vollendung gesehen. Also viel besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Und in der Sigma 2 Version ist es tatsächlich so, dass sie es nochmal geschafft haben zu verbessern, weil wo Ninja Gaiden 2 auf der Xbox ein bisschen gekrankt hat, das war das Level-Design an sich und das Gegner-Design. Die Gegner waren immer darauf konzipiert, dass sie in großen Horden durch ihre Überzahl und ihre unfairen Angriffe praktisch dich immer in die Bedrohung gebracht haben, obwohl du so der Oberchecker warst, der auch die Moves alle drauf hat. Du wurdest immer vom Spiel, gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden, so mit unfairen Mitteln praktisch in eine schwierige Situation gebracht. Und sie haben das ganze Spiel, jeden einzelnen Gegner, die Gegner-KI, also alles so umdesignt, dass wirklich du das Gefühl hast, dass es jetzt mehr auf Skill ankommt, die Gegner sich intelligenter verhalten, du deswegen auch intelligenter einfach das Kampfsystem benutzen musst, es genauso schwierig geblieben ist, aber der Schwierigkeitsgrad, der ist einfach nachvollziehbarer und fühlt sich einfach viel runder an. Und so muss ich dann sagen, konnte ich die Wertung für Sigma 2 dann auf einen 9 von 10 anheben. Und es ist
und schläfst auch noch
die Genre-Referenz und schlaf gut damit und genau. Spielst immer noch gerne. Also wenn ich Sigma 2 anmache, ich weiß nicht, wann ich aufhöre, weil es einfach immer weitergeht. Das macht süchtig.
Das ist aber ein gutes, ja, gutes Fazit für einen Titel, der von der Xbox auf die PS3 kommt. Weil man ja bei Multiplattformen, also so bei uns Gamerscore-Huren, ja immer das Gefühl hat, so man würde dann, wenn man die Wahl hat, lieber die Xbox-Version spielen, weil man dafür eben Achievements bekommt und Gamerscore. Statt irgendwelchen Trophys, die 8 Stunden dauern, bis ich sie geladen habe.
Es ist auch so, viele Leute haben ja als Kritikpunkt genommen, dass halt der Gewaltgrad zurückgeschraubt wurde.
Stimmt,
das allerdings ist aber
deutlich.
Also es geht, die ganzen Splatter-Effekte sind komplett raus. Man hat noch ein bisschen Blut. Es gehen sogar noch Körperteile ab, aber es spritzt halt kein Blut mehr. Da kommen immer so Geisternebel entstehen dann da, so Magiesachen stattdessen. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass Ninja Gaiden sich eigentlich nie über die Brutalität definiert hat. Das ist erst im zweiten Teil so auf die Spitze getrieben worden, aber vorher war das ja auch nicht da und die Spiele haben trotzdem Spaß gemacht. Und in Ninja Gaiden 2 hat man jetzt das Gefühl gehabt, dass es ein krass geiler Style ist. Ich finde es auch immer noch an sich cool. Aber wenn man jetzt Sigma 2 spielt, merkt man eigentlich, dass dieser Brutalitätsfaktor einfach nur da war und man hat ihn cool gefunden, weil er da war. Aber wenn er jetzt weg ist, macht das Spiel immer noch Spaß, weil das Spiel, genau, es hat es nicht nötig, weil es schon so gut an sich ist. Und ich habe halt jetzt bei Sigma 2 das Gefühl, ich muss mal dieses Fazit aus meinem Test drücken, weil ich das so gut finde, es hat zwar weniger Blut, aber dafür mehr Herzblut eines echten Spielers, weil das Gameplay sich jetzt wirklich noch mehr an den Spieler richtet.
Ja,
und von daher
soll auch leichter geworden sein.
Ist es den einfachen Schwierigkeitsgraden, weil sie haben teilweise, gerade bei den Bossfights, Sachen komplett rausgenommen und durch ganz neue Sachen ersetzt. Also da sind teilweise ganz andere Bossgegner. Man hatte ja früher so Sachen, dass da 2 Endgegner waren, die nach ihrem Tod explodiert sind. Und man muss gar nicht, was man machen sollte, weil man ist immer gestorben. Und solche Sachen, sie sind einfach gar nicht mehr da. Das ist jetzt was ganz anderes. Und ja, ich habe ja eben schon gesagt, die Gegner-KI und die Gegneranzahl, die Gegnerplatzierung, alles wurde komplett neu umgestellt, umdesignt. Und dadurch wirkt es halt nachvollziehbarer vom Schwierigkeitsgrad her. Also es ist nicht unbedingt einfacher geworden, aber man hat eine bessere Chance, spielerisch den Schwierigkeitsgrad zu kontern und zu bestehen, indem man damit übt.
Und man kann mit den Brüsten wackeln.
Man kann, ich erwähne es ja schon gar nicht, da merkt man wieder, wie gut das Spiel ist, dass ich dieses Brustfeature gar nicht mehr so in den Fokus rücken muss von Anfang an. Ja, man kann mit dem, wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, Motion Plus, wie heißt
Six
es?
Six Axis.
Kann man,
glaube ich, auch die Nintendo-Klage.
Ja, genau, mit dem Six Axis kann man, wenn man noch so einen Controller hat, die Brüste auch in den Cutscenes zum Wackeln bringen. Das sieht ja mal lustig aus, wenn so Japaner mit todernster Miene über ihre alten Vorfahren reden, die alle im Krieg gestorben sind. Und du siehst dann da so eine...
Bouncing Balls.
Oder auch die Endgegner. Die Endgegner haben ja auch teilweise so Euter wie, ich weiß nicht, eine Kuh auf der Alm. Aber die Chefkuh auf der Alm. Und selbst bei denen kannst du da richtig so das Titty-Shaking machen. Und das... Das macht echt Spaß, ja.
Ansonsten muss man ja sagen, die letzten 7 Tage hatten ja kein großes Event, wovon wir berichten können. Auf der anderen Seite gibt es aber ein Event, über das wir berichten können, weil das Embargo da mittlerweile ausgelaufen ist. Und zwar ist das Die Siedler 7. Da war ich ja vor knapp 3 Wochen in Düsseldorf und vielleicht dazu noch ein paar Worte. Es ist ja ganz witzig, in welche Richtung sich Die Siedler entwickelt. Nachdem die letzten beiden Teile... 4 und 5 oder 5 und 6?
5 und 6,
ja. Weil wenn jetzt Teil 7 ist, ja, dann macht das Sinn, dass die letzten Teile 5 und 6 waren. Die waren ja quasi, die gingen ja wieder ein bisschen mehr in Richtung Echtzeitstrategie gemischt mit Aufbau. Man konnte da ja schon mehr oder weniger direkt auch seine Einheiten steuern und halt mit einer sehr storylastigen Kampagne. Und all das kam bei den meisten Fans nicht so gut an. Bei den Siedler-Fans, das hat Blue Byte jetzt auch eingesehen. Und deswegen wird Blue Byte Siedler 7 da eigentlich recht konzeptionell umstellen. Und sie haben sich Verstärkung an Bord geholt, um das Ganze zu begleiten. Nämlich den Bruce Shelley, der sozusagen Chef damals von den Ensemble-Studios, die ja im März dankensweise dicht gemacht worden sind. Nachdem sie noch schnell Halo Wars fertig gemacht haben für Microsoft, hieß es dann irgendwie, danke, ist ein cooles Spiel, verkauft sich auch ganz gut, aber wir glauben nicht, dass diese Spiele in Zukunft noch irgendwie eine Relevanz haben. Deswegen geht mal alle schön nach Hause, steckt euch euer Age of Empires sonst wohin, obwohl wir damit auch immer gut Asche gemacht haben.
Das ist übrigens auch ein sehr preisstabiles Spiel gewesen.
Ja, genau. Gutes Beispiel, aber jetzt bringst du mich raus, genau. Also Buscelli ist mit am Start bei Blue Byte immer 2 Wochen im Monat und sorgt ein bisschen dafür, zum einen, dass das Spiel natürlich von vornherein auch für den internationalen Markt besser vermarktbar ist. Sprich, er guckt so ein bisschen, ist die Steuerung auch so, dass man sie wirklich jetzt auch in Amerika versteht und das ganze Gameplay eher. das Spiel selber, ihr habt bestimmt vielleicht den kurzen kleinen Trailer gesehen, der so ein bisschen an Roots erinnert hat. Das Spiel selber ist jetzt deutlich weniger gemütlich, so wie das alte Siedler. Also man hat jetzt nicht mehr Zeit, so seine 2-3 Stunden irgendwie seine perfekten Wirtschaftsketten zu bilden oder sowas. Die Zeiten sind wirklich vorbei, sondern stattdessen ist wirklich ein harter Mehrspielerkampf angesagt, entweder gegen die KI oder halt gegen echte Mehrspieler, wo man immer versuchen muss, an mehreren Quellen vorwärts zu kommen, um da Siegpunkte zu sammeln. Also ob das jetzt ist, dass man ganz besonders viele hier Äbte oder Geistliche bei sich hat und Sachen erforscht oder ob man besonders viel Platz gewinnt. Es gibt halt verschiedene Disziplinen, in denen man diesen Siegpunkte bekommen kann. Und da alle Spieler gleichzeitig daran arbeiten, es ist so ein bisschen wie bei Risiko früher, wo man immer so diese Karte hatte, ja, auf der drauf stand das Ziel, was man nur alleine hatte. Und so, man wusste ja nie, was der andere machen muss. Muss der andere jetzt nur Europa besetzen oder muss der andere vielleicht irgendwie, was weiß ich, 20 meine Risikozeit,
oder mich,
man
töten, merkt,
ja, seit 20 Jahren vorbei. Jedenfalls wirkt das Spiel dadurch auf alle Fälle weitaus temporeicher.
Was ich aber interessant finde als Entwicklung, weil wenn man mal bedenkt, so ich fand so, so wie die, wie Ubisoft das aufgezogen hat, sollte ja diese, die Anno-Reihe soll ja so eher so in die Hardcore-lastige Gegend gehen, halt für die Leute, die sich halt intensiv mit Wirtschaft und sowas beschäftigen und den großen Zusammenhang, genau, während die Siedler eigentlich eher so in diese, sag ich mal, Casual-Ecke eigentlich gehen sollte. Und der Trailer wirkt ja eigentlich so, dass jetzt halt, dass man nach Hause kommt und sich in seiner Familie zusammensetzt und dann dieses Spiel spielt.
Genau, aber so wirkt es ja nicht. Es ist ja auch casualiger geworden, klar. Ich denke mal, das ist sozusagen diese große Linie, die bei Ubisoft gefahren wird. Zum einen hat man halt für die Leute, die wirklich so Produktionsabläufe bis ins letzte Glied planen wollen, hat man die Anno-Reihe, die extrem komplex ist und die aber im Multiplayer immer sehr schwach ist. Zum anderen hat man halt die Siedlerreihe, die jetzt eben dafür viel mehr auf Multiplayer ausgelegt ist und halt auch viel mehr Ähnlichkeit hat mit fast wie mit einem Kartenspiel oder so, mit verschiedenen Zielen, die man erreichen kann, die eben auch taktisch, glaube ich, dir auch gefallen müsste, weil man halt immer die Chance hat, eben Entwicklungen des Gegners dann eben auch wieder in letzter Sekunde zu blockieren, wenn halt der Gegner Gefahr läuft, jetzt alle Siegpunkte zu bekommen, dann läuft ein Countdown ab und du kannst noch was dazwischen setzen. Und das Ganze halt verpackt in eine ganz charmante Grafik. Also ich finde, die Entwicklung ist auf alle Fälle sehr gelungen, weil man halt eben schon gesehen hat, dass die Reihe mit 5 und 6 jetzt irgendwo ein bisschen ins falsche Gleis gelaufen
diese
ist.
Diese komische WoW-Lobby gibt es jetzt nicht mehr, ne?
Ob es ein Lobby geben wird, weiß ich nicht.
Kannst du dich noch daran erinnern,
wo wir das nochmal gespielt haben? So, aber das war ja dieses Remake, oder? Das war ja dieses, die Siedler 2.
Ach, stimmt, ja.
Stimmt. Das ist ja auch schon so. Nee, also auf alle Fälle eine interessante Geschichte und ich denke mal, also mir selber war es fast ein bisschen zu hektisch, weil ich hasse das, wenn es so zu viele Möglichkeiten gibt, irgendwas zu gewinnen. Ja. Also ich bin ja mal so dieser Primitiv-Strategiespieler, wie bei Command & Conquer. Da gibt es eine ganz einfache Aufgabenstellung.
Mammutpanzer.
Also Mammutpanzer bauen, ganz viele und den anderen platt machen. Oder meinetwegen auch in StarCraft, was zwar eine irre Tiefe hat, aber das grundsätzliche Prinzip von StarCraft ist ganz simpel. Also da ist der Gegner oder sind mehrere Gegner und ich muss ja alle zerstören. Ja. Und ich muss einfach alles platt machen.
Und nicht Mönche bauen und ihn dann theoretisch
bekehren. Ich jetzt keine Möglichkeit, quasi so, wenn ich jetzt ganz toll meine Forschungsstation ausbaue, zu gewinnen, weil ich einfach so die größte Birne habe.
Oder? Du kannst aber, was ich immer gern gemacht habe, als mein Bruder noch was kleiner war, da bin ich immer, wenn er auf Klo war, als wir im Netzwerk gespielt haben, rübergelaufen, habe seine Gebäude abgerissen. Mit Entfernen kommt man das ja.
Ja, das ist nett.
Ja. Und dann hat er immer so nach 2 Stunden gesagt, ich hatte doch ein Sägewerk. Und dann seine Bretter wurden nicht mehr hergestellt.
Tja, jetzt weiß er es.
Hoffentlich hört dein Bruder jetzt nicht zu, weil das gibt uns bestimmt noch ein Nachspiel zu
Hause. Ja, ist jetzt mittlerweile größer
geworden. Nee, ich habe ja damals schon auf den Popo bekommen dafür. Also es ist ja gepetzt worden.
Popo.
Wie Pokerin.
Die Pokerin hat damals schon Haue bekommen.
Ja.
Naja.
Mit einem Paddel.
Ja. Ja, ansonsten, wir hatten die News, wir hatten Spiele.
Operation Flashpoint 2.
Nächste Woche, was gibt's?
Hat mir nicht, wollte ich gerade sagen.
Ja, ich möchte dich nicht
abbrechen.
Du kannst gerne noch von deinen
Eindrücken von Flashpoint
erzählen.
Nee, ich weiß nicht. Also, wir haben auch die Area Vision. Ich finde das immer doof, dass wir über diese Spiele reden, weil wir haben ja die Area Vision auch und unsere Tests. Ich komme mir immer vor, als wenn wir unsere Sachen dreimal erzählen.
Ja, okay.
Dann redet man sich immer in so einen Endlossatz rein, weil man schnell versucht, alles über das Spiel zu erzählen. Aber ich kann es ja trotzdem kurz machen. Also Operation Flashpoint 2 ist nicht der auf der Nachfolger von Teil 1 geworden, weil es eben eher sich so anfühlt, als wenn dieser Realismusanspruch, den sie ja im Vorfeld auch propagiert haben mit diesem Spruch, du sollst das Blut deiner Kameraden schmecken, das hat Codemasters nicht geschafft, so ganz rüberzubringen. Es gibt viel zu viele Vereinfachungen, die...
So einen ähnlichen Slogan hatte ich übrigens für Sexvilla immer im Kopf.
Ja, ich habe den im echten Leben durchgeführt. Nein, Du hast halt zu viele Kompromisse, die das dann wieder zugänglicher für die breite Masse machen sollen und die vom Simulationsaspekt abspringen. Du hast zu viele KI-Fehler, die regelmäßig auftreten, wo wirklich, ich sag mal, darf ich nochmal das Beispiel mit der Wagenkolonne erzählen? Ja. Ich habe es nämlich schon zu oft im Büro erzählt, deswegen muss ich nochmal nachfragen. Da ist ein Konvoi und einer fährt vorweg mit einem Jeep, mit einem Maschinengewehr dran. Und ich sehe diesen Konvoi und schieße auf den Jeep mit dem Maschinengewehr. Was macht der Jeep mit dem Maschinengewehr? Das, was man wahrscheinlich im echten Leben auch machen würde. Er dreht sich um, fährt gegen seinen eigenen Konvoi gegen, hält damit den ganzen Konvoi auf, lässt einen Stau entstehen. Keiner kann mehr irgendwie weiterfahren, weil kein Fahrzeug einen Rückwärtsgang scheinbar besitzt. Ich schieße ein paar Fahrzeuge einfach kaputt von Weitem. Und die noch überlebenden Fahrzeuge, was machen sie als Fluchtversuch? Sie fahren nach links und rechts in den Wald gegen Bäume gegen und sind damit auch irgendwie Opfer, die danach schreien, erschossen zu werden. Und ja, solche Sachen passieren jetzt nicht am Fließband. Insgesamt muss man auch sagen, dafür, dass die KI so frei und skriptlos reagiert, ist sie eigentlich schon ganz okay. Aber diese krassen Aussetzer, die sind dann doch zu regelmäßig, als dass man darüber hinwegsehen könnte. Und deswegen ist dann auch nur eine 7 von 10 geworden.
Das ja, wie wir wissen,
auch eine gute Note ist. Es steht halt irgendwie auch nur so zwischen den Stühlen. Also man hat einen ganz netten Koop-Modus, der auch Spaß macht. Aber der kompetitive Multiplayer-Modus hat nur 2 simple Modi, die jeweils nur 2 Karten haben, was ein bisschen sehr knapp ist, gerade im Vergleich zu Modern Warfare. Das kostet aber dafür auch mehr Geld. Und ja, man hat an vielen Stellen hat das Gefühl, es ist nicht wirklich feinpoliert worden. Und ich weiß nicht, für wen dieses Spiel gemacht ist. Es ist überhaupt nicht realistisch genug, hat diese dynamische Kampagne vom ersten Teil hat es auch nicht. Es hat nur ganz, also relativ kurze, geradlinige Checkpoint-Abklapper-Missionen, die ohne Story oder jegliche Dramatik daherkommen. Es ist nicht wirklich an die Fans des ersten Teils gerichtet, es ist nicht wirklich an Simulationsfreaks gerichtet, es ist aber auch nicht wirklich an den Call-of-Duty-Spieler gerichtet. Dazu ist es einfach zu trocken präsentiert und hat zu wenig Action einfach zu bieten, zu wenig Dauer-Action. Es ist ein gutes Spiel geworden, aber es bedient jetzt nicht keine Zielgruppe so richtig.
Konsequent. Okay, das ist ja zumindest auch eine klare Aussage, weil das sowas haben ja manchmal Spiele, dass sie so quasi eben sich selber gar nicht einig sind, wen sie jetzt ansprechen wollen und versuchen dann wieder alles zu erreichen,
ja, genau.
Und dann wieder dabei scheitern. Ansonsten muss ich sagen, bin ich ja immer beschämt für unsere Gruppe, dass wir zwar eine deutsche Spielerredaktion mit 3 Leuten sind, von denen zumindest 2, mich jetzt mal ausgeschlossen, ja immer angeblich die absoluten Fußballexperten sind.
Und Moment, und zumindest und 2 morgen ab noch hier arbeiten werden.
Ja, also. Ja aber genau. Aber zumindest von den 2, die morgen noch hier arbeiten,
morgen ist Samstag.
Einer nicht.
Ich arbeite samstags.
Ja. Deswegen. Gut, jetzt ist aber
FIFA. Der Punkt.
FIFA 10, genau, ihr Pappnasen. Kein Arsch will hier FIFA testen, Pro Evolution eigentlich auch nicht.
Ich habe ja schon vorher.
Stattdessen.
Ich habe die letztes Jahr
getestet. Ich habe die Debug gespielt.
Ja,
wir wissen ja, dass wir
unseren Profi. Es war kein Herzblut, ja, es war kein Herzblut.
Das hast
nicht danach geschrien.
Das stimmt.
Wir haben ja unseren Profi, Simon Sattes, ja, der eben auch der Forumsadministrator ist und eben, der unser Experte für
Fußball ist. Das ist schon mal die erste Sache. Der Simon Sattes macht ja das ganze Jahr eine super Arbeit im Forum. Ist natürlich das jetzt nicht seine Hauptarbeit, deswegen wird er natürlich jetzt nicht voll für bezahlt, wie wir das hier werden. Aber er macht das halt auch mit sehr viel Elan jeden Tag, als wenn es ein Beruf wäre, obwohl er noch einen anderen Beruf nebenbei hat. Und deswegen gönne ich dem das dann auch, dass er immer seinen FIFA und seinen PES jedes Jahr bekommt und du ihm das letztes Jahr abgenommen hast, um das zu testen. Und er ist da ja wirklich jemand, der auch sich mit den Spielen, mit den virtuellen Spielen so gut auskennt, dass er die ganzen Feinheiten entdecken kann. Und ich liebe Fußball, ich liebe auch die Fußballspiele und spiele die auch alle und hol mir die auch alle. Und wenn wir das Muster nicht kriegen, kaufe ich mir sie sogar.
Ach, du hast ja also FIFA 10 schon gekauft?
Ja, habe ich.
Das kannst du jetzt nicht. Natürlich.
Gleich bei den Gamerscores.
Das kann ich sofort nachprüfen, ja.
Aber,
das ist dann wieder eine Lüge.
Ich habe sie ja auf der Debug. Ich habe die Debug-Version. Aber es ist nur, also ich schreibe nicht gern drüber, weil für mich ist Fußball so eine Sache. Ich habe keine Lust, das jedes Mal aufs Neue irgendwie so zu beschreiben, was Fußball ist.
Die Absätze.
Und ich schreibe den Test nicht gerne. Ich finde es super.
Simon Sattes hat den Test jedenfalls gerne geschrieben und er hat ihn auch wieder wie immer gut, brillant und schnell geschrieben und hat eine 8 von 10 gegeben, weil er gesagt hat, na gut, die Unterschiede von Version FIFA 09 zu FIFA 10 waren nicht so groß.
Ich hätte wieder nur 9 gegeben, weil ich hätte es mir da zu einfach gemacht.
Ja. Ja. Aber Simon ist da halt strenger. Und der will vermutlich auch noch ein bisschen Luft lassen für Pro Evolution Soccer 2010, was allerdings erst in 2 Wochen
kommt. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, dass es besser wird.
Ja. Kann ich mir jedenfalls
immer noch so die alten Lizenzprobleme, aber es hat jetzt immerhin die DFB-Nationalmannschaft drin,
Pro Evolution. Dann kannst du die jetzt auch endlich mal üben.
Ja, gegen Russland oder was soll ich da üben?
Genau.
Also, keine Ahnung. Nee, ansonsten hatten wir diese Woche zum Beispiel noch im Test Spyborgs. Was ja auf der Gamescom damals, Daniel und ich, fanden das irgendwie ganz nett.
Ich fand es immer ganz schön, wie du das unserem Tester Johannes Krohn so schmackhaft gemacht hast. Nämlich, du hast ja mal gesagt, das ist von den Jungs, die auch was gemacht haben?
Ratchet und Clank. Also es sind zumindest einige Entwickler, die vorher bei Insomniac waren und da Ratchet und Clank gemacht haben. Und die sind da vermutlich rausgeflogen, weil sie irgendwie die Dürfsten waren.
Oder das Spybox vorgelegt haben
als Idee. Oder weil sie rausgehen wollten, um Jura zu studieren. Diese Jungs sind da rausgegangen, haben ihre eigene Studie gegründet und haben gesagt, wir machen jetzt ein Wii-Spiel und das, was man merkt natürlich die Handschrift von Insomniac sofort, weil das endlich mal ein Wii-Spiel ist, was richtig geil aussieht, was aber halt von der Steuerung vom Gameplay total verhunzt ist. Deswegen, also im Spybox, auch wenn euch die Packung anlacht und ihr denkt so, ah, könnte ein gutes Spiel sein, Finger weg. Johannes hat, glaube ich, eine 4 von 10 gegeben.
Nee, eine 5, glaube ich.
Eine 5 von 10. Das ist wirklich nur so für Leute, die so verzweifelt sind.
Das ist ja wirklich auch vorab extrem gepusht worden. Wer hat das? Capcom oder wer macht das? Wer published das?
Ja, müsste man, ich glaube Capcom.
Ja, aber also es wurde extrem mit jeden Tag ein neuer Trailer und eine eigene Render-Trailer, animierte Geschichte, die aussah wie hier ein Pixar-Film, bloß halt viel kürzer. Und deswegen, ich war auch schon ein bisschen fast gespannt drauf. Ich hätte keine Lust, es zu spielen, weil es wie ein Kinderspiel aussieht. Aber ich war gespannt drauf, was dabei rauskommt und ob das ein gutes Spiel wird.
Ja.
Und deswegen bin
ich jetzt auch ein bisschen vermisst habe die Woche, ist eigentlich ein Muster von Scribblenauts für den DS, weil das ist ja von THQ und da du ja eine fast
intime
sexuelle...
Ist das nicht dieses Drawn to Life gewesen, was von THQ war?
Ja, und Scribblenauts, von wem soll das sein?
Keine Ahnung.
Genau.
Jetzt würde mich wundern. Carsten hätte es mir erzählt, als ich mit ihm ODST nachts durchgespielt habe.
Achso, okay. Ja. Ich muss noch mal recherchieren, von welchem Publisher genau Scribblenauts kommt. Und denn da hätte ich eigentlich ja gerne das Muster gehabt, weil ich ja die englische Version schon ein bisschen angespielt habe. Und dieses Spiel profitierte davon, dass es einen riesen Wortschatz hat und dass man einfach jedes Wort eingeben kann und dieses Objekt, was man gerade eingegeben hat, dann in dem Spiel verwenden kann.
Regel Nummer 2 zum Beispiel.
Ja, das kennst du zufälligerweise nicht, aber es hat dann, glaube ich, einen Wortschatz von über 20.000 Wörtern. Ja. Und es ist halt einfach lustig, wenn man zum Beispiel Kettensäge eingibt und man bekommt dann im Spiel eine Kettensäge und kann sie dementsprechend auch verwenden.
Willst du uns das hier bei Google jetzt vorführen, weil du jetzt gerade so demonstrativ...
Ich gehe nur auf den Rechner, um rauszufinden, wer das published. Und wenn das THQ published, wie ich eigentlich dachte, dann kann ich dich jetzt verkloppen.
Du wirst so erstmal auf dem Holzweg damit sein.
Ich glaube nicht, dass es da steht. Jetzt bin ich mal gespannt.
Warner Interactive.
Ja, die gehören
ja zu Take-Two. Wie ich schon sagte, THQ. Nein, also Warner ist ja, wie gesagt, seit neuestem einständig.
Aber du lagst da nicht ganz falsch, weil, wie gesagt, THQ macht dieses Drawn to Life, wo du in die Welt Sachen reinmalst, die dann entstehen. Also es ist schon so,
das Konkurrenzprodukt. Gut, das kennst du ja jetzt mittlerweile schon von hier.
Okami und allen Sachen.
Nee, dieses, was jetzt gerade rausgekommen ist, war LucasArts. Lucidity,
das hast du ja ein bisschen angesprochen. Aber da malst du ja nichts, sondern da sind das ja vorgefertigte.
Ach ja, stimmt.
Aus. Okay. Aber ich finde halt die Idee von Scribblenauts extrem geil, weil sie halt eben so extrem kreativ ist. Und es gibt natürlich, man kann auch einfach Gott eingeben. Ja. Dann ist man halt auch Gott und unzerstörbar und sowas. Das ist halt so naheliegend.
Es gibt die komplette Wortliste bei Area Games, habe ich mal gebracht.
Ja. Was?
Ja.
Das müsste ja unser Format gesprengt haben bei
uns. Ich habe einfach verlinkt Wörtern. Auf eine andere Seite, die die ganzen Dinge hatte.
Nee, es ist also Wahnsinn. Man kann da sowas wie Blitz eingeben, dann kommt ein Blitz vom Himmel. Ja. Und es sind halt ganz kleine Aufgaben, die man eigentlich lösen muss. Aber es ist halt wirklich so, dass man selten ein Spiel hat, wo man so viele kreative Wege hat. Und das ist das Witzige, was Scribblenauts für ein DS so besonders schön macht, finde ich, dass Adventures einem immer das Gefühl geben, man ist in so einer ganz beschränkten Welt. Ich muss im Adventure aber nach den Regeln spielen, die man mir gibt. Wenn ich jetzt hier irgendwie wieder von der Tür stehe und ich komme nicht rein, dann muss ich irgendwo vermutlich das Brecheisen finden. Und in dieser Welt gibt es nur dieses eine Brecheisen, das diese Tür öffnet.
Und dann hast du so ein Whispered World, wo es immer nur einen Weg gibt, der total unlogisch ist.
Ja, genau. Wo ich dann die fette Raupe nehmen muss und damit irgendwas anleuchten muss.
Ja.
Und das ist halt so... Und
eben nicht anleuchten. Das war ja das Tolle an dem
Rätsel. So, genau. Bei Scribblenauts kann ich halt wirklich überlegen einfach, okay, pass auf, ich habe jetzt folgendes Problem. Ich habe jetzt da irgendwie so einen Bienenkorb, da sind Bienen drin und ein Honigglas und ich will da ran, aber die Bienen stechen mich immer. Also, da kannst du jetzt zum Beispiel dann eben, so wie wir als Killerspieler immer, gibst einfach Schrotflinte ein und schießt einfach den Bienenkorb
weg. Eine Bienenschrotflinte.
Ja, genau. Oder du machst halt eben was anderes, dass du zum Beispiel eben meinetwegen so ein Ameisenbär oder
sowas. Oder ich mal einfach Honig.
Ja, malst einen Honig.
Und brauch ich da gar nicht hin.
Das ist interessant. Es geht eigentlich gar nicht darum, die Rätsel zu lösen, sondern du kannst sie auch immer wieder spielen, auf verschiedenen Wegen lösen.
Und wird ja auch genau vom Spiel
honoriert. Es ist motivierend zu sehen, wenn es nicht klappt, weil dann auch verrückte Sachen passieren. Und das ist manchmal reizvoll, was total abwegig ist, was garantiert nicht funktioniert, einzugeben,
das
weil ich eben was Lustiges dann passiert.
Mal eine interessante Idee. Ich glaube, das ist mal so ein Spiel, ich will jetzt nicht sagen ein Spiel der Zukunft, aber so kann ich mir das mal tatsächlich auch, stell dir jetzt mal vor, so auf der PlayStation 3 oder sowas hast du das, oder so ein richtig geiles Next-Gen-Spiel, was du quasi selber erschaffst. Also quasi, wo
sie... Little Big Planet.
Ja, genau, das war ja der Versuch, aber ich meine, das hat einfach nicht funktioniert, weil im Endeffekt ging es ja nur darum, du läufst von rechts nach links, ja, und man geht
Internet von 10 aus dem Weg. Bei Array Games bekommen.
Aber wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast jetzt quasi...
Dominica.
Du hast jetzt quasi so Blöcke...
Dominica ist nicht mehr bei Array Games.
An Ereignissen. Du
bist nicht Jura.
Ja. Ich muss gleich wieder bei der Wand
reden. Du erzählst jetzt wieder so eine komische Kapan-Zukunftstheorie.
Ja, aber die ist, darüber die kann man sich ja trotzdem Gedanken
mit
machen.
Mit 3D-Brillen und...
Nein, und selbst wenn... Nein, aber dass du quasi so Blöcke hast oder Ereignisse, die jetzt halt in dem Moment passieren, wo du dir quasi dein eigenes Spiel schaffen kannst. Und ich meine, dieses Scribblenauts ist ja so der Anfang, dass halt eigentlich, wie gesagt, es passiert das, was du willst. Und wenn ich mir das jetzt auf einem höheren Level vorstelle, dass du halt sagst, okay, du willst jetzt daraus eine Ego-Shooter-Passage machen oder dann halt daraus auf einmal eine Echtzeit-Strategie-Passage oder sowas, dass du quasi dein eigenes Spiel konstruierst, das wäre auf jeden Fall mal eine interessante Idee. Und natürlich geht es dann darum, das in irgendeine Story einzubauen oder bla bla bla, dann kommt es auf Design. Aber ich
finde, dass Spiele immer davon leben, dass du eine Aufgabenstellung vorgesetzt bekommst.
Nee, oder dass du...
ja, aber du hast eine Aufgabenstellung, aber quasi, wie
dass du nicht das Gefühl hast, du musst dir das Spiel selbst bauen. Das ist ja immer dieser Faktor, den wir haben. Und bei Scribblenauts, das macht ja Scribblenauts genau richtig, hat eine Idee, die einem trotzdem noch in so ein Aquarium steckt.
Ja, genau, das meine ich ja.
Wo für einen noch was schon designt wurde.
Ich rede jetzt von einem quasi noch größeren, also quasi von einem größeren Ziel. Keine Ahnung, dass du halt, du musst die Welt retten, aber dann gibt es halt unterschiedliche Wege, was du jetzt halt machen willst. Und je nachdem, welchen Weg du einschickst oder was du dir halt so baust, hast du dann halt ein unterschiedliches Spielerlebnis. Also so, das könnte ich mir mal vorstellen, so das ist so Next Level an Spiele.
Aber das versuchen ja Open-World-Spiele quasi schon immer so ein bisschen einzubauen. Also zum Beispiel, selbst so ein Red Faction oder so zeigt ab und zu mal so verschiedene Wege, ob du nur eben deinen Truck nimmst und erstmal reindonnerst oder wie du die Geiseln befreist oder so. Da gibt es halt verschiedene Taktiken. Also gerade das Genre der Open-World-Spiele geht ja schon in deine Richtung. Und je realistischer das wird, also wenn zum Beispiel ein GTA es schon schafft, mittlerweile in New York fast so identisch nachzubauen, und wenn sie jetzt dann schaffen würden, sozusagen die ganzen Gegenstände, wenn die jetzt sowas wie eine auch diese LucasArts Engine hätte für Glas und Holz und sonst was, und wenn das alles drin wäre,
wenn sie von dem neuen Banjo-Kazooie-Spiel da das Autobastel-Ding
aus dem Editor hätten, und eine Physics drin hätten und auf alle Objekte, und dann hätten sie noch die Geomod-Engine von Volition, von Red Faction, und wenn jedes Haus könnte dann in so zerstört werden, wenn halt wirklich die Welt eben eine 1:1 Nachbildung der echten Welt ist, wo sich auch alle Dinge so verhalten, dann hast du natürlich da auch genauso viele Möglichkeiten wie in der echten Welt.
Chuck Norris spielt sowas schon. Ja. Er hat 5 PlayStation 3 zusammengeschlossen.
Ne, für Chuck Norris ist die Welt ein Spiel.
Ja,
das ist sein Spiel. Also, hat er ja auch erschaffen.
Ja, also, das steht ja außer Frage. Die darf nicht Game Over sein.
Ja, aber was zum Beispiel auch eine interessante Idee wäre, so zum Beispiel, du hast halt so eine Art Level-Editor. Und es gibt halt quasi auf der anderen Seite sitzt dann zum Beispiel so Daniel Pog, und der gibt dir halt quasi die Aufgaben, und du kannst quasi über diesen Weg, wie du das selber entscheidest, also da ist jetzt mal, Daniel sagt jetzt halt zum Beispiel, da ist jetzt ein großer See, und du musst jetzt halt gucken, wie du darüber kommst.
Aber das ist natürlich lustig, weil was du gerade beschreibst, ist genau das, was Rollenspiele vor 30, 35 Jahren waren, als man das schwarze Auge gespielt hat, da war ich der Meister und hab dir gesagt, du gehst in einen Wald rein, da
aber jetzt stell dir das eben vor mit Videospielen.
Aber es gibt auch Level-Editoren, und Neverwinter Nights hat
ja aber schon quasi, dass so on the flow funktioniert, dass man quasi...
Das war bei Neverwinter Nights sogar, es gab so diesen Game Master-Modus, wo du als Spielmaster
quasi. Genau, du warst live dabei. Live, du konntest dabei alles verändern und beeinflussen.
Ja, deswegen, das ist zum Beispiel
geil. Ist ja schade, dass du gerade wieder feststellst, dass das, was du total geil
ist. Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass sich das jetzt so durchgesetzt hat, dass jetzt alle sich darauf ein...
Nee, aber siehst du ja anscheinend, dass da wieder so...
Aber ich meine, wenn man es besser macht, dass es auf jeden Fall eine Zukunft haben kann. Ist ja auch egal.
Eine Zukunft haben, wenn auch wir,
außer
dir, du wirst deine Zukunft wird einen leicht anderen Weg nehmen, aber wie gesagt, der wird ja immer verbunden bleiben mit Array Games. Ja. Und wer weiß, vielleicht bist du in der nächsten Podcast-Ausgabe ja wieder in der Nähe oder in der übernächsten.
Ich glaube schon, beim Stundenplan gibt es vielleicht sogar her, dass ich tatsächlich freitags hierher
bin. Ja, nur mal keine Drohung hier am Ende des Podcasts. in diesem Sinne wünschen wir euch wie immer noch ein schönes Restwochenende. Wir haben wieder knapp die anderthalb Stunden geschafft. Naja, 1 Stunde 15 Minuten ist auch nicht schlecht für dieses Gebrabbel. Ansonsten wünschen wir euch wieder ein schönes Wochenende. Seid dabei. Nächste Woche wird es bestimmt spannend. Es kommen gleich 2 heiß erwartete Spiele. Natürlich Uncharted 2 kommt endlich raus. Und es kommt Brutal Legend. Also 2 Top-Titel. Wir können uns nicht beschweren. So geht es ja eigentlich dieses Jahr im Wochenrhythmus weiter. Und ich denke mal, nächste Woche habt ihr dann beim Podcast auch die Eindrücke von diesen beiden Spielen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss sagen Alex.
Der andere Alex.
Und Daniel. Das heißt nicht ID, das heißt it. Das heißt nicht ID, das heißt it.
John Carmack.
Ja. Das heißt nicht ID, das heißt it. Das heißt nicht ID, das heißt it. in den Eimer. Das heißt nicht ID, das heißt it. It. Man. Noch kleinerer Junge als du, und ich hab's schon gewusst.
Ich finde, das klingt einfach so scheiße. So.
Das ist so ein Tritt in den Eimer. Metal Gear Solid, Gears of War, nicht vergessen.
Ja, ja, witzig. aber wir kommen zu News. Er hat gesagt...
Deus Ex.